Freunde, herzlich willkommen hier wieder bei eurem Sternentor mit Clemens, das bin ich. Vielleicht kennt ihr auch meinen Serienpodcast-Erfolge und an meiner Seite, wie immer,
der Thomas, und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht.
Genau. Ja, Fun Fact, ich hatte ja gestern das gepostet, der unsere Roadmap so über die nächsten Wochen, aber zack, schon eine Änderung reinbekommen, ne?
Ja, aber gut. Ja, eigentlich wäre ich heute auf einem Umzug gewesen, also beim Umzug helfen war ich auch, aber das war so zackig vorbei. Die haben halt wirklich alles schon rübergeräumt, bis auf so ein paar 6-7 schwere Dinger. Ja. Und wir waren, glaube ich, zu neun. Oh, also das war völlig überzogen. Ja. Wir sind zweimal, ja, okay, ein drittes Mal, das letzte Ding passte nicht noch in die zweite Fuhre. Dreimal mit dem Transporter zwei Straßen weitergefahren und dann war es das
auch. Ach so, also war auch örtlich jetzt ein Umzug, der praktisch nur ein paar Straßen.
Ja, also wir sind, wir haben den Wagen vollgeladen, zwei Leutchen vorne rein und die restlichen Herrschaften sind dann zu Fuß. Wir waren in der Kölner Deutzer Stadt, ist es halt ein bisschen komplizierter, was Fahren angeht. Wir waren zu Fuß schneller an der neuen Wohnung, als wir mit dem Wagen waren.
Auch gut, kannst du so eine Kette machen, ne? Irgendwie aus 200 Leuten und die reichen so die Möbel weiter.
Ja, ich glaube, das wäre aber ein bisschen schwer gewesen.
Nee, aber finde ich ja auch richtig so, wenn ein Umzug ist, dass es ein bisschen organisiert ist und keine Ahnung, man hört ja immer so Horror-Stories, dass da irgendwie noch nichts eingeräumt ist. Aber ja, bei mir war es ja auch einfach, da war eigentlich keine Möbel, sondern nur Kisten halt. Wird beim nächsten Umzug dann anders, aber ja, das ist doch super, ne? Genau, und deshalb ziehen wir jetzt die Aufnahme einen Tag vor. Ich meine, genug zu tun.
Dann habe ich morgen einen freien Tag einkommen. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, mit so einem freien Tag.
Noch eine Folge aufnehmen, was? Nein. Nee, muss ja nicht sein. Aber ist ja auch viel zu tun. Vorhin ist der Rohschnitt, hatte ich dir auch geschrieben, fertig geworden für Charis Rückkehr. Also das bekommt ihr auch ganz regulär dann zu hören.
Das haben die Hörer dann schon gehört, wenn sie das hier hören.
Stimmt, ne? Also ich bin wieder in meinem Zeitstrudel gefangen, Thomas, du kennst es doch. Ich habe da... Ja. Hätte ich mir das alles hier nicht notiert, das ist alles, ja. Genau, ja, Feedback. Eine Sache ist gestern dann reingekommen auf Twitter. Dort schrieb uns der Zuhörer SweetD6PAO, also @OlleKnolle, ist vielleicht einfacher. Ja, mach doch mal was zu den Anfängen von Stargate. Hier ein bisschen Recherche, Material, auf das ich gestoßen bin, mit dem Link von Wikipedia zu diesem anderen Stargate Sci-Fi Bücher waren das, Romane, glaube ich, und noch ein YouTube-Video. Ja, da können wir ja auch nochmal, glaube ich, wenn wir Zeit haben oder wenn es halt passt, vielleicht ein Special in der Art machen. Einiges, ein bisschen, fand ich, hatten wir ja auch schon erzählt, wo wir bei der dritten Macht zu Gast waren, zur Stargate-Entstehung und dann auch in der ersten Folge zum Pilot.
Genau, du hattest ja auch ein bisschen was
da erzählt. Da war vielleicht nicht so viel, das stimmt, gebe ich ganz zu. Aber, also, wir haben es uns mal notiert und da, ja, können wir bestimmt mal etwas machen, oder? Also, spricht ja nichts dagegen noch mal. Ja.
Jo.
Also, danke für den Vorschlag. Ist notiert, ja. Sonst ist, glaube ich, jetzt nichts Neues dazugekommen, ist aber nicht schlimm.
Ja, muss ja auch nicht, ne? Die 5-Sterne-Bewertung.
Genau, die sollten jetzt langsam alle einsprudeln. Weil du gerade von deinem Getränk geredet hast. Eintrudeln. Also bewerten, mach das sehr gerne. Ja, Thomas, die heutige Folge, wie heißt sie denn in der englischen Sprache?
Bane.
Nicht Kane, sondern Bane, genau. Und im Deutschen...
Ja, wird auch ein bisschen anders geschrieben, ja. Ne? Also B-A-N-E, nicht B-A-I-N oder sowas. Oder so wie Wayne, dann
das
Bane.
Das wäre auch
gut, Wayne. Also es ist B-A-N-E.
Bane interessiert es, ja. Im Deutschen hat man sich für den merkwürdigen Titel Insekten des Todes. Ich finde, da gehört immer noch so ein Ton dabei.
Oh Gott, ja, das ist irgendwie... Herr Bane heißt eigentlich übersetzt hier so Heimsuchung, Fluch, irgendwie was in Richtung. Das ist ja eigentlich eine Heimsuchung, aber Insekten des Todes, das ist so ein bisschen wie so diese schlechten Übersetzungen aus Diablo 1 war das, glaube ich. Da hast du dann irgendwelche Monster, die regelmäßig auftauchen und die haben im Englischen ein, vielleicht zwei Worte, die dann im Namen stehen und im Englischen heißt er dann die eitrige Pustel der Verdammnis.
Genau.
Ah, weißt du, den halben Bildschirm mit diesem Namen voll.
Ja, also ich finde den deutschen Titel sehr merkwürdig, ne? Also wenn es jetzt vielleicht den schlechten Gag, muss ich jetzt bringen, eine Reportage über Scientology wäre, dann würde ich nichts sagen, ne? Aber so irgendwie Panne.
Vor allen Dingen stimmt das ja auch gar nicht. Sie töten ja gar nicht, ne? Also da passiert ja etwas anderes, ne? Also.
Man könnte es so interpretieren, aber so richtig tot ist es, ja. Achso, Fun Fact noch an der Stelle, passt auch zu der Folge jetzt. Auf der Arbeit bauen wir mit den Kids gerade Insektenhotels. Ich hoffe natürlich inständig, dass jetzt nicht Bruma in dieser Größenordnung da angelockt werden. Ne? Das wäre nicht So gut. Ja, aber wer weiß, ne? Sieht man dann, ja.
Ja, es kommt immer drauf an, was du da für Insektenhotels baust. Wenn du da natürlich dann irgendwelche Abflussrohre drin verbaust, dann...
Nee, nicht so schlimm. Das ist ja alles. Und
ja, 13.10.99, ne? In Deutschland.
Genau, und auf Showtime am 25.09.98, ein Freitag. Was mir jetzt auffiel, ich weiß nicht, ob es in den letzten Folgen auch schon war, ich hatte es jetzt zufällig gefunden in der IMDb, dass er heute mal Executive Producer Richard Dean Anderson ist. War vielleicht schon mal, aber ist mir jetzt irgendwie ins Auge gestochen und davor nicht so. Ja.
Ach so, ja, okay, da gucke ich schon gar nicht drauf. Deshalb, ne? Director ist wie immer David Rary Smith, written by Robert C. Cooper und ansonsten Umsetzung für den Fernseher. Brad Wright, Jonathan
Glass. Also der David hat es hier wirklich eingenistet, den kriegst du nicht mehr runter vom Regiestuhl.
Aber Richard Dean Anderson als Co-Producer oder sowas, das macht er häufig. Ja, ja. Das hat er auch ganz oft bei MacGyver gemacht, also das ist jetzt nicht ungewöhnlich.
Nö, klar.
Das ist ja bei Serien generell, also bei längeren jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja. Ne? Also was ich weiß, guck dir hier die Leutchen bei Star Trek an oder sowas. Ja, ein William T. Riker, also der Darsteller halt, Jonathan Frakes, der dann auch Direktor mal war oder so. Ne? Also
zur Quote, zuletzt hatten wir ja die 1,7 Millionen, 13,8% Senderanteile war das. Und jetzt heute bei der Folge in etwa gleich, ja. Also 1,68 Millionen, 13,9% sind wir eh nicht unterwegs. Ja, jo, dann können wir reinstarten. Man sieht einen außerirdischen Planeten und ja, SG-1 geht da so über einen Platz. Und ja, da ist jetzt nichts irgendwie Menschen oder andere Lebewesen, ist jetzt leer. Ja.
Ja, da hast du aber auch direkt, ne? Sie haben das Ding nicht aufgebaut, also sie haben an einem realen Ort geschossen. Das ist nämlich der Plaza of Nations Entertainment Komplex, der für die Expo 86 gebaut worden ist. Der wird auch später nochmal in einer anderen Folge SG-1 wieder verwendet.
Ja, also spielt gar nicht auf einem anderen Planeten. Ne?
Genau. Das so wie in der letzten Folge mit Washington. Weißt du, da können
Washington auch, ne? In Vancouver war es, ne?
Ja. Ja, genau. Und da kann man ja auch Abenteuer erleben, wenn O'Neill sich da irgendwie verirrt oder sowas, ne?
Ja, Carter merkt an, ist hier wohl irgendwie eine fortschrittliche Geisterstadt. Und ja, Daniel doch mal geht auf die Architektur ein, ist ja auch sein Gebiet. Könnte irdische Abstimmung vielleicht sein. Und ja, dann hört man so ein Piepsen, Fiepen, ne? Und Daniel schaut ein bisschen so, ja, und zur gleichen Zeit tritt O'Neill eben in so eine matschig gelb-goldene Substanz, also hat was von geschmolzenem Scheiblettenkäse, fand ich, von der Konsistenz her. Beschwert sich auch, oh Mann, ne, zieht eine Grimasse. Ja, was ist das denn hier? Hat er irgendwie eine Ahnung von? Carter merkt an, ja, also als hätte man jetzt ein kleines Taubenproblem wohl. Ja, aber.
Genau. Also bei der Größe von dem Fladen müssen das aber schon Tauben von der Größe von Kühen sein. Also mal ganz ernsthaft. Und dann haben die noch Durchfall, also so gelb wie das war.
Ja, Horrortauben detected, ja. Ja, und wie gesagt auch, ne, es könnte eine Menge von geben und ja, Carter meint, ja, ist jetzt vor kurzem wohl eher passiert. Daniel dreht mal wieder sein Video. Tirk stellt fest, vielleicht haben die Tauben in Anführungszeichen dasselbe Schicksal erlitten wie die Bewohner der Stadt. Ja, O'Neill fragt Carter, ob sie eine Vermutung hätte und die macht da ein paar Messungen und hat so ein Gerät in der Hand, ne, Messgerät. Und ja, die Daten stimmen wohl mit der Sonde überein, also strahlungsmäßig wäre das hier alles safe, ne, die Luft auch eigentlich fast 100% frei von irgendwelchen Verschmutzungen. Ja, sie sagt zu Tiak so rum, dass es jetzt wahrscheinlich die Geult wohl nicht dafür verantwortlich sind, dass also hier die ursprünglichen Bewohner irgendwie nicht vor Ort jetzt anzutreffen sind, verschwunden sind, weg sind, weiß man ja jetzt ja noch nichts Näheres. Und Tiag sagt auch, ja, ist wahrscheinlich so, dass die da nichts mit zu tun hätten, denn ein Angriff hätte halt wahrscheinlich mehr Schaden verursacht.
Wobei das nicht unbedingt korrekt ist. Also die haben ja auch schon versucht, die Erde auszurotten. Stimmt. Mit den Zähnen von Tiags Sohn.
Ja.
Na, also wegen mit diesem Virus, der da drin war. Ja. Das ist völliger Quatsch. Aber eine Frage habe ich bei dieser Szene. Das ist mir wieder aufgefallen. Daniel läuft da mit seiner Kamera rum. Das war ja eigentlich vor diesen POV-Filmen, ne? Also Point-of-View-Geschichten, ne? So Found-Footage-Geschichten. Gibt es eigentlich eine Stargate-Folge, die dann aus Daniels Sicht mit seiner Kamera irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Also ich glaube, das kam erst später in Trend, diese Lost Found-Footage-Geschichten.
Nee.
Aber das hätte man ja super eigentlich mal einbringen können. Ne? Der filmt ja so viel.
Alles. Ja, und dann hast du so verwackelt Blair Witch Project mäßig,
ja. Ja, genau. Diese Found-Footage-Geschichten, ja.
Würde sich anbieten. Aber ich habe es jetzt so nicht im Gedächtnis, aber bei den ganzen Folgen möglich, dass wir mal so was Ähnliches sehen, ja.
Ja, ich glaube, in Universe hast du mal ein bisschen ein paar Szenen aus der Sicht von irgendwelchen Sonden oder wie sowas, aber das ist jetzt auch schon alles.
Ja, plötzlich ist es so, dass da irgendwas Großes direkt an Teal'c vorbei düst. Und der duckt sich so weg und O'Neill, wow, habt ihr das gehört? Ja, die schauen jetzt alle Teal'c überrascht und auch etwas besorgt an. Man sieht auf seinem Rücken so einen großen geflügelten Käfer, irgendwie eine Kreuzung zwischen Mücke und Libelle, bloß halt zu groß. Teal'c dreht sich auch so langsam dahin um und O'Neill nähert sich da vorsichtig, ne? Erstmal abscheulich nach dem Motto, Carter auch, ja, was machen wir jetzt? O'Neill zieht erstmal seine Pistole, sicher ist sicher, und will dann die wohl, hält es an diese Kreatur dran. Teal'c hat auch ein bisschen Angst, guckt da hin. Ja, der O'Neill spannt schon die Pistole, also will da schon den Abzug betätigen, ne? Und dann schnellt der Käfer mit dem Schwanz hoch und sticht dann Teal'c und ja, fliegt dann auch schnell von dannen. Teal'c hat natürlich offensichtlich Schmerzen und lehnt sich gegen so einen Pfosten oder Säule, glaube ich, von dem Gebäude. O'Neill auch.
Ja, wir haben das, glaube ich, an einer anderen Stelle auch schon mal gehabt. Das ist immer merkwürdig. Na, also bitte, die gehen in Gebiete, wo, ja, to go where no man has gone before, ne, aber die haben nix an Schutzausrüstung, nie. Also, ist fast selten mal, ne, also von wegen auch hier sowas, ne. Also bitte, das ist ein Insekt, das sollte eigentlich eine Kevlar-Weste sein, da kommt noch nicht mal, also ein aufgesetzter Schuss wird da durchkommen, aber...
Aber der Stachel, der ist, keine Ahnung wie lang.
Nee. Ja, aber...
Ja, oh mein Gott, er versucht den Käfer zu erschießen, der O'Neill, aber ja, der entfernt sich zu schnell, das klappt nicht. Carter sagt Novocain, ja, Daniel meint nochmal, wir sollten besser verschwinden, denn so blickt sich um und irgendwie ist da wohl
was. Aber das ist auch schon eine harte Gangart, ne, also so ein Insektenstich, da holt man noch was in den Insektenroller raus oder so und dann Novocain direkt, boah. Okay, bei Teal'c ist es ja egal, der wird schon nicht drogensüchtig davon werden, ne, aber.
Die normalen Dosen Zeug und dann bei dem gleich direkt alles rein. Daniel zeigt jetzt auch auf den Himmel hinter sich, ne, und O'Neill dreht sich da und da sind jetzt irgendwie hunderte von diesen Käfern, die da jetzt sich auf unsere Truppe hier zubewegen. Und ja, O'Neill, los geht's. O'Neill und Carter nehmen jeweils einen Arm von Teal'c und humpeln da so nach dem Motto weg. Daniel rennt auch, wird schon mal wählen, sagt er. Und ja, dann sehen wir diesen Schwarmkäfer dann Richtung SG-1 hinunterstürzen und wir bekommen einen Szenenwechsel.
Und zwar wechseln wir in den Sagertum. Das Wormhole geht auf, man hört wieder den Alarm. Incoming Traveler Alert, ne, Hammond kommt dann irgendwie auch die Treppe runter. Die sind ja auch gerade mal eine Viertelstunde oder sowas weg, ne? SG-1 kommt dann durch und O'Neill guckt sich auch, also sie schmeißen sich mehr so durch und gucken dann auch zurück, ne? Nicht, dass da irgendwie verfolgt werden und sagen, lock it up und Carter ruft dann im Medical Team, ne? Die Iris wird dann auch zugemacht und man hört dann auch, dass diverse von den Insekten halt hinterher geflogen sind. Es platscht halt an die Iris, wobei das immer noch wieder faszinierend ist, ne? Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass da überhaupt was zu hören ist, ne? Also da ist ja nur so ein Nanometer, Mikrometer, also da kommen wenigstens nur Atome raus, wie die an die Iris klatschen. Ich habe keine Ahnung, aber nun ja, man hört es auf jeden Fall. Ja, Hammond erkundigt sich dann auch, was denn da ans Gate geklatscht ist, also an die Iris geklatscht ist und ja, Käfer, große, eklige Käfer und ja, wir wechseln dann auch in die Krankenstation. Dr. Fraser ist dabei, Teal'c, also ich wollte schon sagen, Teal'c aufzuschneiden, nein, sie schneidet seine Klamotten auf. Ja, der hat so eine dicke Schwellung mit einem Loch in der Mitte, also ein typischer Insektenstich, bloß nur in Faustgröße, hat er da hinten drauf und sehr cool, ja, das wird auch schlimmer und so hat es erzählt, ja, und scheint eine Reaktion zu sein und sollte deine Larve nicht helfen und ja, sagt Teal'c, sollte sie, aber es wird im Gegenteil noch schlimmer. Ja, damit endet der Teaser, die Opening Credits und wir sind im Korridor vor der Krankenstation.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, also mir kam es so vor, als ob, sag ich mal, das ist ja alles jetzt vor dem Vorspann, als ob das etwas länger ist als sonst. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber hatte sowas, ne?
Nee.
Ne? Ist nicht so.
Also wenn ich mir die letzten Folgen angucke und ich dann gelesen habe, was da an Dialogtext ist, ne, und du 3-4 Seiten runterscrollst, bis jetzt erstmal der Teaser kommt. Also der Teaser endet, wo ich mir dann auch denke, das müsste eigentlich viel länger sein, aber ich glaube, die sind alle im Mittel irgendwie halbwegs gleich lang. Es hat einen Humor mehr, mal weniger Text.
Deshalb variiert ein bisschen. Genau, in diesem Korridor, da ist unsere Ärztin Janet und ja, sie spricht mit SG1 und auch Hammond. Ja, es ist wohl so, dass er ja an einer Nebenwirkung einer Virusinfektion leide, Fieberschmerzen, Schüttelfrost, das ganze Programm eben. Karte fragt auch, wieso ist denn jetzt hier der Gould nicht hilfreich und das ist wohl noch nicht das Schlimmste, sagt Fraser. Was denn dann? fragt O'Neill. Und ja, in der Blutprobe sei wohl eine ziemlich beunruhigende Menge DNA, die eben nicht von Chialk sei, sagt sie. Und ja, O'Neill und Daniel dann so zeitgleich, ja, was bedeutet. Aber Fraser ist sich jetzt natürlich in diesem Frühstadium noch nicht sicher, was das jetzt genau bedeutet. Aber also es ist auch nicht in ihrer Liga, sagt sie sogar. Carter sagt eben, ja, es gäbe wohl irgendwie jemanden, der beim Pentagon arbeitet, ein Dr. Timothy Harlow. Das ist wohl der beste Genetiker ever und hat auch irgendwie die volle Sicherheitsfreigabe. Also den könnte man doch dann mal zu Rate ziehen. Und ja, Hammond stimmt dann auch zu. Ja, dann sehen wir kurz so eine Mini-2-Sekunden-Szene, wie ein LKW in den Cheyenne Mountain Komplex fährt.
Wobei jetzt, ich weiß nicht, also sich einen Genetiker da hinholen, ja, das ist ja schön, wenn man einen Genetiker hätte. Ne, aber die erforschen ja eher das Genom und ne, was hat das für Auswirkungen? Hast du nicht gesehen? Also zu der Zeit gab es ja auch noch eigentlich überhaupt keinerlei Möglichkeiten, hier mit dieser CRISPR-Genschere oder sowas ein Genom wirklich zu verändern, außer durch Strahlung. Dann hast du aber Mutationen, die du gar nicht haben möchtest oder sowas. Mhm. Na, also was da jetzt ein Genetiker will, also ich weiß es nicht. Also vielleicht eher ein Tropenmedizin, ich weiß es nicht. Ja. Ne? Also, aber ein Genetiker ist halt wirklich eher ein Forscher, ja. Das ist kein Arzt.
Vielleicht ne, Daten der kann höchstens, sowas in der Richtung.
Ja, genau, das hilft Tiag zwar nicht, aber man hat einen ganzen Haufen Daten.
Ja, Dr. Fraser arbeitet nun im medizinischen Labor am Rechner und Dr. Harlow ist wohl gerade mit diesem Lastwagen dort, wie es scheint, eingetroffen, schaut ihr über die Schulter, als Carter hereinkommt und ja, Dr. Harlow und ja, Sam nun, ja. Klingt jetzt falsch, sie umarmen sich auf jeden Fall herzlich. Carter strahlt auch irgendwie, also haben sich wohl beide in guter Erinnerung, wie es scheint. Nicht so wie in der letzten Folge mit ihrem Vater, ne, die Beziehung.
Das mir an der Stelle noch kurz der Einwurf. Harlow wird gespielt von Scott Hylands. Einmal Akte X, viermal Outer Limits, einmal Twilight Zone, einmal Eureka. Father Travis bei Wie die Besucher. Ennis Stussy bei Fargo und viel, viel, viel. Also die Liste ist ewig lang. Kleinere Rollen, gerade in den 70ern und 80ern, sagte mir jetzt aber alles groß, nichts, aber sehr aktiv, der gute
was
Mann.
Was mir jetzt im Nachhinein noch auffällt, hatte ich mir jetzt nicht notiert, die deutsche Synchronstimme, ich weiß es nicht, es ist sie wahrscheinlich nicht, aber hat mich irgendwie an Star Wars, an diesen, wie hieß der, General Tarkin oder so, erinnert. Keine Ahnung, vom Stimmvolumen. Wahrscheinlich ist das nicht, aber fiel mir jetzt irgendwie auf. Ja, nur am Rande.
Ah, wir haben hier übrigens wieder eine Star Trek-Analogie. Hm. Achso, du hast das Transkript übersetzt, ne? Weil bevor sie sich, nachdem sie sich umarmen, steht hier im Transkript Carter Beaming.
Echt? Okay.
Sie strahlt halt. Ja. Aber es ist halt, sie beamt.
Ja, wie oft habe ich dir gesagt, sagt der Hallo, kannst mich hier Timothy nennen, bist relativ schnell hierher gekommen, ne, sagt er, und das sei wohl auch seine Chance, ne, hier, also er konnte wohl nicht schnell genug hier eintreffen, also es ist für ihn auch gar nicht enttäuschend, also er ist hier wohl sehr begeistert, schaut sich da im Labor um. Carter stellt nochmal fest, ne, die Umstände hätten besser sein können, und Fraser sagt auch, ja, Dr. Harlow hat eine schlechte Nachricht, der sagt auch nochmal hier, die Analyse der Blutprobe ergab eben keine übereinstimmende DNA mit der Person, also mit Tjalk, also es wurde jetzt wohl nochmal gründlicher untersucht und...
Ich dachte, im ersten Moment habe ich das irgendwie falsch verstanden und dachte so von wegen, ja, sie hätten halt nochmal Blut gezapft und das wäre schon gar nicht mit Tjalks DNA nachweisbar, wo ich mir dann dachte, also wenn in Tjalks Blut kein DNA mehr von Tjalk wäre, dann wäre das auch nicht mehr Tjalk. Aber das war falsch verstanden, die haben die alte Blutprobe nochmal untersucht. Genau. Warum auch immer, weißt du, die haben den Patienten, der da liegen, die könnten ja auch was Frisches zapfen, aber...
Ja. Und Fraser sagt auch, ja, die Probe, die ich entnahm, die hatte nur einen geringen Prozentsatz von diesem Insekten-DNA-Zeug. Und ja, dieselbe Probe, du hast es gerade angesprochen, also ist jetzt wohl ein paar Stunden her, zeigt eben, dass jetzt nur noch ein einziger DNA-Strang irgendwie von Tialk vorhanden ist. Also das, ja, breitet sich halt sehr schnell wohl aus. Carter fragt auch nochmal hier Transformationen der Blutprobe in der DNA und so weiter. Und ja, Harlow merkt an, naja, die DNA verändert die DNA nicht. Also es ist wahrscheinlich eine Art Retrovirus. Und Carter fragt nach seinem Fazit und Harlow seufzt etwas. Er glaubt irgendwie, ja, also es ist wohl ein Gift, eine Art dieses außerirdischen Insektes, das wohl Tialks genetisches Material halt umpolt, umschreibt und geschieht eben.
Wobei sie sich hier auch nicht einigen können, ne? It is probably some sort of retrovirus present und dann das Insect Venom. Also entweder ist es ein Retrovirus oder ist es Gift. Und ein Retrovirus, also Viren, sollte Tialks
normalerweise
Genau, und sollte Tialks Parasite im Normalfall auch abwehren können. Also es wird eher irgendwie, wobei, warum das Gift jetzt da, ich habe keine Ahnung. Also da haben sie wieder nicht so wirklich nachgedacht.
Sagt auch Carter nochmal, ne, eigentlich hat er starke Abwehrkräfte. Ja, ja, Harlow hat wohl auch Tialks Akte im Flugzeug gelesen, ne, und sieht aber jetzt nun so aus, dass eben das in diesem Fall nicht helfen würde, denn es würde das Problem wohl umkehren, also wohl noch vielleicht verstärken. Carter fragt auch, was passiert denn, wenn der Gur-Ult den Kampf gegen das Virus oder gegen das Gift, wie auch immer, verlieren würde. Nach 30 Jahren Forschung, da holt er aber hier einen raus, der Harlow, sagt er, also über menschliche DNA, dass er halt nicht wusste, dass es Außerirdische gibt. Carter sagt richtig und man springt dann zur Krankenstation nochmal.
Ja, also die Frage wird doch
völlig überspringen. Nee, ich wollte gerade sagen, also wieso sagt ihr richtig?
Ja, in der Krankenstation. Tialk liegt auf einem Bett, ne, der schwitzt sich da einen zurecht und quäkt dann auch so schwach dann da rum. Ich habe große Schmerzen und ich habe mich noch nie so krank gefühlt. Und das ist ein typischer Tialk-Spruch, I do not enjoy it. Heißt auch so sehr gut. Und O'Neill, ja, keiner tut das. Und Tialk wird noch irgendwas anderes fühlen. Und O'Neill bezieht das dann darauf, dass er vermutlich Angst hätte oder sowas. Und weißt du, sie haben dem Patienten auch direkt erzählt, was mit ihm los ist. Ne? Er sagt auch, oh Gott, ich will mich nicht in irgendwas anderes verwandeln. Und O'Neill dann, keep cool. Aber Tialk bittet ihn dann als sein Freund, wenn er sich wirklich irgendwie verwandeln sollte, dann würde er doch lieber sterben. Und O'Neill sollte da wohl nachhelfen. Wir wechseln in Hammonds Office. Und hier nickt, er sagt dazu nichts, er schluckt hart und nickt dann und dann wechseln wir in Hammonds Office. Es wird an der Tür geklopft, der General schaut hoch und bittet dann auch rein und O'Neill kommt rein und sie wollten mich sehen, Sir, und Hammond nickt dann in eine andere Richtung des Raumes und da steht dann der spezielle Freund von Colonel O'Neill, nämlich Harry Mayborn. Gott, der hat einen Vornamen, hier steht im Skript sogar der Vorname. Ja, und man sieht O'Neill die Begeisterung an und man begrüßt sich. Mayborn sagt dann auch Colonel O'Neill und O'Neill dann Hello Mayborn, also ohne Titel und so. Ja, Hammond reicht ein paar Unterlagen, vermutlich Befehle, dann an O'Neill und sagt, hier, das willst du wollen sie doch bestimmt sehen und die wollen uns auch verarschen und gefällt ihm wohl nicht so der Befehl und der Präsident wäre momentan nicht verfügbar praktisch, und dementsprechend könnte er dann nicht intervenieren. Vermutlich ist er immer noch in Washington.
In Vancouver.
Der will jetzt irgendwelche verflogen. Medaillen verteilen, weißt du, und es ist aber niemand mehr da. Ja, Mayborn sagt dann auch, diese Facility ist die Frontline.
Im Deutschen
und, interessant. Eure Aufgabe.
Ja. Im Deutschen fand ich interessant, in der Synchronisation, wie in der Folge zuletzt, wird hier vom Stargate-Zentrum wieder gesprochen. Also irgendwann haben wir den Punkt, wo wir zum Stargate-Center springen, aber noch ist es das Zentrum.
Ja, ja, so ist das halt. Ja, wie gesagt, der Präsident ist unavailable und Mayborn holt dann aus, die Frontlinie, ne, eure Aufgabe ist halt Suche und Search and Retrieval, sagt er also auf dem Weg, ne, untersuchen und irgendwie Technologie zu beschaffen und seine wäre halt wirklich die Wissenschaft und Entwicklung und Tialk hat bisher immer einen dicken, also hat dieser Operation, also dem Stargate-Zentrum, halt immer einen Bonus gebracht und deshalb war er da nicht möglich, den da irgendwie rauszuziehen. Und jetzt, wo er nicht mehr einsatzfähig ist, könnte er halt eher seinen Anforderungen, also der Wissenschaft, dienen. Und man ist auch direkt, yo, dieser Organismus könnte eine biologische Waffe und oh Gott, O'Neill winkt halt auch irgendwie ab. Ja, hier bedeutet das für sie nichts, ne? Teal'c hat diesen Planeten gerettet und ja, Melbourne, also eher so suffisant, ne? So von wegen, ja, natürlich, ich bin ganz froh darüber, dass ich persönlich danken kann. Weißt du, indem man ihn vor mich aufschneidet oder so. Das ist auch sehr, sehr geiler Dank. Also bei Melbourne möchte man auch keinen gut haben. Also,
bei manchen Leuten möchte man einfach auch nicht, dass sie sich bedanken, ja.
Ja, und hier bittet auf jeden Fall Hammond um die Erlaubnis, diesen Mann zusammenzuschlagen. Und der Typ guckt dann auch ein bisschen pikiert, aber Hammond grinst sich dann auch ein. Und aber damit endet die Szene auch. Also in dem Moment wird er noch nicht zusammengeschlagen, auch wenn Hammond da wohl nichts gegen hätte.
Stand jetzt, ja. Wir sind wieder im Labor. Carter betritt das und Harlow ist da noch zugange oder immer schon wieder. Schaut durch ein Mikroskop und Carter ist nicht glücklich, denn sie sagt gleich, ah, du Scheißkerl, und Harlow so, Sam? Und sie führt das jetzt weiter aus, ne? Ja, du musstest es ja sein hier, verdammt doch mal, Timothy. Teal'c ist mein Freund und er sei ja auch krank. Ja, er bestätigt es zwar, dass er krank sei, aber er würde doch die beste Hilfe bekommen, die es gibt auf diesem Planeten. Und ne, die Einrichtung hier ist doch für so eine Situation gar nicht gerüstet. Ne? Das Übliche. Und Carter, ja, bitte sag mir nicht, dass du unwissend warst, ne? Und ich will kein Mitleid von dir haben. Hallo, weiter. Ja, Melbournes Leute können zwar skrupellos sein, aber wenn Teal'c eine Chance haben soll, dann nur mit mir und ich tue halt das Beste dann, was ich kann. Ja.
Also er gibt ja an der Stelle zu, dass er Melbourne wirklich informiert hat. Da habe ich mir dann persönlich gedacht, er ist ja Genetiker, er ist ja kein Militär, er ist ein Zivilist, er hat zwar eine hohe Freigabe, aber weißt du, dass sie den einladen, okay, geschenkt, ne? Von wegen, er hat eine Freigabe, dann kann man ihm das vielleicht dann auch mit einem NDA oder sowas noch ein bisschen untermogeln, dass er da nichts drüber erzählt. Aber ganz ernsthaft, dass einfach mal jeder Hinz und Kunz, der da zu Besuch ist, mal nach draußen telefonieren kann und Gott und der Welt einfach mal erzählen kann, ach, hier ist Stargate und so und toll und ganz schön und hier gibt's Aliens und hast du nicht gesehen? Also das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Also dass da niemand Hammond vorher drüber informiert hat, ne, dass der Typ dann hingeht und sagt, oh, ich muss mal das Telefon benutzen, dann muss doch der Wachhafende doch erstmal fragen, was willst du denn damit? Und dann müsste das doch erstmal, so wie ich das verstehe, doch erstmal über Hammonds Schreibtisch gehen, damit, ne, damit der weitere, also der hätte ja auch sonst wen anrufen können, nicht nur Melbourne, sondern was ich was auch, ich hab da noch den, meinen fähigen Azubi, meinen Hiwi oder sowas, der ist auch ganz, ganz toll in dem Bereich, ach Gott, meine Mutter macht gerne Pizza und wir können bestimmt was zu essen brauchen, wenn wir hier stundenlang im Labor stehen, was weiß ich was, also das war irgendwie merkwürdig.
Wir springen auf jeden Fall jetzt zurück in die Krankenstation. Man sieht da Teal'c nicht mehr liegend, sondern jetzt stehend in so einem Biohazard-Anzug war es, glaube ich.
So eine Hazmat-Anzug.
Ja, genau. Ja. Hat an seinen Handgelenken auch, also beziehungsweise ihm werden jetzt so Handschellen angelegt und sind mit einer Kette verbunden. Also hat das USA-Gefängnis stylemäßig. Und die sind auch nochmal mit einer Kette verbunden, Fessel verbunden und auch Fußfessel, Knöchel werden angebracht. Und da sind auch Spezialkräfte, die ihn umgeben, glaube ich, zwei Wachen. Und ich fand, die sahen interessant aus, weil die haben jetzt nicht so das normale dunkelgrüne Stargate-Anzug oder was halt, also Kleidung, sondern so schwarz oder matt-grau, fand ich irgendwie.
Ja, das wird im Transcript auch erwähnt. Ne? Diese SF-Guards sind die Special Forces.
Ja. Ah ja, jetzt wissen wir das, ne? Weil wir hatten irgendwann mal das, was ist denn SFG oder so?
Ja, Science-Fiction, ne?
Ja, Science-Fiction-Guards, die überwachen hier die Kontinuität, ja.
Der Zeit.
Ja, wäre vielleicht mal sinnvoll in manchen Folgen. Fraser meint auch, ja, General hier, ich habe das Recht, das zu verhindern und sei nicht gesund, um hier großartig bewegt zu werden, natürlich. Melbourne steht da auch dabei und ja, ich habe zum Glück eine zweite Meinung. Er deutet dann auf Harley, der auch da steht und lächelt. Teal'c wird jetzt auch von einer SF, gerade jetzt haben wir es wieder so der Helm noch drüber gezogen auf den Kopf. Und wir springen in den Korridor wieder vor der Krankenstation.
Lustigerweise, ne, Melbourne sagt ja, ich habe eine zweite Meinung. Ja, okay, wenn sich zwei nicht einig sind, müsste das nicht irgendwer Drittes dann entscheiden? Ich
würde sagen, irgendwie Hammond oder so. Ne?
Ja, also, vielleicht ein dritter Arzt. Ja, wobei, man muss ja dazu sagen, deswegen, sie haben ja noch einen weiteren Arzt, aber Dr. Warner hätte vermutlich bei Teal'c Fußpilz diagnostiziert.
Genau. Das ist bestimmt durch die Fußfessel entstanden.
Genau, er hat nur Abschürfung. Ja, SG1 wartet dann draußen und also der Rest von SG1, Daniel schüttelt auch den Kopf und na, wie kann denn das hier passieren? Und Neil, ja, was willst du, was soll ich denn tun? Und Carter sagt dann, ne, Mayborn wird sie nicht vertrauen, aber Timothy wäre wohl die beste Chance für Tiag und er hat mir auch sein Wort gegeben, er hätte ihr auch das Wort gegeben, Tiag zu helfen. Geht die Tür auch auf, Mayborn kommt zuerst raus, ne, dann Harlow und er lächelt auch Carter an und Tiag wird dann auch abgeführt in der Mitte und dann kommen General Hammond und Janet und Tiag guckt nochmal zu seinen ehemaligen Teamkollegen rüber und wird dann aber weiter abgeführt und ja, was sollen denn diese Fesseln, wird dann gefragt und Hammond dann, ja, Mayborn, ja, wer sonst, ne? Also Neil weiß schon direkt, was da Sache ist und man schaut den ganzen Trupp dann ärgerlich nach und wir sehen die Straße vor dem Shine Mountain, also eigentlich die Bergstraße, die zum Shine Mountain führt, da kommt so ein unauffälliger weißer Truck, ne? Das ist so
Akte X, ne?
Das ist so ein bisschen wie so dieser Michael Mittermeier hat das, glaube ich, mal gemacht mit dieser braunen unauffälligen Plastiktüte, die du im Pornoladen kriegst. Also, genau. Jeder weiß, was das in diesem grauen, braunen unauffälligen Plastiktüte drin ist. Aber okay.
Es wäre wahrscheinlich, du hast recht, es wäre so unauffälliger, wenn irgendwie auf dem Wagen noch steht so
Milch.
Straßenreinigung oder so ein Blödsinn, dann wär's, oder Elektriker.
Ja, nee, das würde nicht passen. Also das ist mehr so ein Verkaufswagen, ne? Also so ein Brötchenverkäufer oder so Milch oder was auch immer, so Foodtruck-mäßig, ne? Also so ein Lieferfahrzeug, das kennt man doch in King of Queens. Duck fährt doch auch so ein Teil, ne? So ein UPS-Ding, was an der Seite aufmachen kannst, irgendwie sowas. Ja, wir sehen dann jetzt auch das Innere des Trucks, also den hinteren Teil und ja, Tiag wird da hingepflanzt, die SF Guards, Harlow, Mayborn setzen sich halt ein bisschen auch weg von ihm und ja, Mayborn erkundigt sich bei Harlow, na, was, wie lange hat er wohl noch und keine Ahnung, müssten wir mal schauen, wie stark die Gurhutlarve ist, wir hätten auch Drogen, die da helfen können und sowas und Mayborn dann auch direkt, nee, scheiß da rund drauf, das ist nicht nötig und aber Harlow hat ihn aber auch falsch verstanden, er sagt, ne, aber natürlich ist es das, wir können und okay, dann fällt ihm so alles halb aus dem Gesicht und ach du, sie wollen, dass er sich verändert, ne? Es hätte nur gefehlt, dass Mayborn ihn dann irgendwie angrinst, da ist er wie so ein Honigkuchenpferd, ne? Tiag zwischenzeitlich, seine Hände beginnen anzuzittern, er fasst sich dann an den Helm, also er scheint Kopfschmerzen zu haben, ja, und bricht dann aber auch los, also so ein Tiag ist halt ein bisschen kräftig und schreit rum, hat so ein bisschen was von Godzilla, hier von King Kong, weißt du, wird gefällt, Hulk, ne, so
der grüne Tier-Hulk
und er sieht sehr, sehr, ja, wobei in dem Fall ist er gar nicht grün, er ist nämlich eher so kalkig. Ja, wir wechseln kurz in die Fahrerkabine, der Fahrer hört halt die Schreie da hinten und ein paar laute Stöße und dann durchbricht Tiags Arm dann einfach mal, hier steht Glas, aber da ist kein Glas, da ist so eine
Gitter, ne?
So ein Maschendraht dazwischen dem hinteren Teil und dem vorderen Teil und er greift dann da durch, schnappt sich den Fahrer und der wiggelt so ein bisschen unter Tiags Griff und ja, dann kommt es auch zu einem Szenenwechsel.
Wir springen in den Besprechungsraum des Stargate Centers. Carter und Daniel sitzen am Tisch. O'Neill steht hinten, starrt den Torraum Carter will nur irgendwie nochmal sagen, dass das, was mit Tiag geschehen ist, auf diesem Planeten irgendwie könnte es, was jetzt mit dem so passiert, es könnte trotzdem auf dem Planeten noch krasse, unschätzbare Technologie, meine ich, geben. Und O'Neill dreht sich dann um zum Tisch, wobei er sich in Carters Gesicht lehnt. Nicht wirklich. Auf jeden Fall sagt... Ich glaube, er guckt sie vielleicht...
Carters Gesicht.
Das steht hier. Das ist eine komische Übersetzung.
Turns around and approaches the table leaning into Carters... Ja, okay, das ist auch im Englischen merkwürdig.
Ja. Carter meint ja, es gibt ja diese Käfer da auf dem Planeten. Große, riesige, hässliche Dinger, ne? Und
nee, das meint O'Neill.
Ja, hatte ich mir hier falsch angemarkert. Hammond betritt nun den Raum. Colonel, wir haben gerade einen Notruf von dem Pfarrer erhalten. Er geht dann raus und SG1 folgt ihm.
In dieser Szene habe ich noch zwei Anmerkungen dazu. Das ist auch geil, ne? So von wegen, der gute Freund wird gerade abgeführt und vermutlich aufgeschnitten, in kleine Häppchen geschnitten und alles Mögliche mit Probes in allen möglichen Körperöffnungen gesteckt und Carter, ach ja, hier Technologie, ne? Also so back to work, ne? Back to business. Ja. Und Nils Ding ist auch geil, weißt du? So von wegen, ey Carter, das können wir doch nicht tun, ne? Hier, da sind doch so viele Käfer und so. Wo ich mir dann denke, hallo liebe Leute, zieht euch einfach was Vernünftiges an, wo ist denn das Problem? Ne, also das sind nur Insekten.
Ja.
Ja, also mal ganz ernst da, wo ist denn das Problem?
Zieht es ist einfacher, große Mutterschiffe lahmzulegen.
Die könnten auch irgendwas anderes machen. Die könnten auch einen Melb nehmen oder sowas und mit einem Käfig, keine Ahnung, dann nimmt sich der Greifer und dann hast du irgendeinen Lockstoff oder was auch immer auf dem Melb. Dann könnte wird dann eins von diesen Viechern da rein, zack, eingeladen, fertig. Also, wobei es geht ja in dem Moment so, die Technologie daraus haben. Aber normalerweise, ey, dann gehst du mit einem Panzer da durch oder ne, es gibt ja auch Roboter, die du heutzutage steuern kannst, da hast du einen Kommandopanzer, hast ein paar Roboter und die können dann die Technologie dann einfach mit ihren Greifern, nichts anderes machen die ja heute schon bei uns im normalen Leben, ne? Also wenn du auf dem Bahnsteig einen verlassenen Koffer hast oder so, dann kommt ein Roboter an, der das dann zerstört oder aufmacht oder beides.
Hammond betritt den Raum. Ich meinte natürlich, die Straße in den Bergen, könnte auch so ein deutscher Heimatfilm sein, der LKW
Heidi.
Genau, Heidi. Heidi. Der deutsche LKW, was? Der LKW, meine Güte, jetzt bin ich total durcheinander. Ist natürlich fahruntüchtig, liegt auch so schief am Straßenrand. Im Laderaum nun, alle sind da wohl bewusstlos, fängt die Kamera ein. Tielk hat sich da bereits von seinen Ketten da und seinem Biohazard-Anzug befreit und ja, hat da eine von den Uniformen, glaube ich, von diesen Guards da angezogen. Greift auch nach seiner Tasche, um da, oder einer Tasche, die da ist, um den sein Gold noch rauszuholen. Schnappt sich so ein Walkie-Talkie von den Wachen und verlässt den Truck. Also hat auch seine Larve jetzt entfernt und die windet sich da noch, sieht man auf diesem Biohazard-Anzug, hat er sie, glaube ich, abgelegt und die quietscht da rum. Dann Miniszene, wir sehen Tielk rennend, ja, im Wald umher, ne, Colorado-Wald steht hier.
Ja, da laufen auch die Goldbären rum.
Sehr gut. Hallo, wer bist du denn? Ja.
Oh ja, das musst du dir mal vorstellen. Tielk in so einer Haribo-Werbung. Weißt du, da sind ja immer diese erwachsenen Leute, die da mit diesen Kinderstimmen sind.
In der Tat ist das köstlich. Ja. So nach dem Motto. Jetzt sehen wir eine, diese Bezeichnungen sind echt genial heute. Eine Außengebirgsstraße. Ein ja, Militärhambi nähert sich da diesem...
Nein, das hast du jetzt falsch übersetzt. Das geht nicht um eine Außengebirgsstraße. Es ist eine Gebirgsstraße. Es zeigt nur, Ext heißt, das ist ein externer Shot, also draußen. Ja. Und Int heißt halt, wegen ist es drinnen. Und
hier steht Außengebirgsstraße. Auf jeden Fall, jetzt kommt die geilste Übersetzung, und zwar, eine Militärhambi nähert sich dem Behindertenlastwagen. Ja. Und Neil Carter und Daniel steigen da natürlich, wie man es erwarten konnte, aus. Und nähern sich dem Lieferwagen. O'Neill und Daniel klettern da auch gleich mal rein. Carter sieht nach dem Fahrer und O'Neill beugt sich hinunter, um den dort auch liegenden Harlow zu untersuchen. Carter dann zum Rest der Gruppe, ja, hier, Fahrer ist bewusstlos, ne, und Daniel hinten da blickt nach unten Jack und O'Neill, ja, und Daniel dann, er ist lebendig und ja, unser Archäologe streckt auch sofort die Hand aus, um den, also die Geodlarve zu berühren. Und wir springen zurück ins Stargate Center Krankenstation.
Dann, Janet leuchtet mit hier so einem Stift, hier so einem Leuchtstift, einer der Wachen ins Auge. Und ja, Mayborn sitzt nebendran und hat seinen Arm in der Schlinge. Und ja, ne, typisch Mayborn, ja, ich will so viel Personal und so viel Hundeführerstaffeln, wie diese Basis überhaupt hat. 5 Minuten zuvor hätte ich die gerne gehabt. Und ne, sagte O'Neill aber, ne, hier. Das ist die Bienen alle mir, also die berichten alle mir, also wird er wohl die Suche anführen und ja, aber das ist doch meine Aufgabe und ja, nee, erklärt ihm das nochmal, die Troops hier sind SGC und deshalb wäre das dann O'Neills Aufgabe. Wenn sie damit ein Problem hätten, dann bitte bei Hammond. Und er sagt, ja, mache ich. Wobei, interessant, dass er das überhaupt sagt. Ne? Er weiß doch, dass er bei Hammond eigentlich auch nicht weiterkommt, außer er hat von weiter oben irgendwelche...
Ja, Präsident war ja nicht erreichbar aktuell.
Ja, nee, aber es gibt ja noch mehr Sterne generell. Also irgendwo hatte Mayborn ja auch die Befehle her, die Hammond dann überstimmt hatten. Also Hammond hätte auch gesagt, nee, Tia bleibt hier, aber... Ja, O'Neill stellt sich Mayborn in den Weg und dann sagt er dann auch, ja, striking an officer, also ne, einen Offizier schlagen ist ein schneller Weg zum was heißt denn Court Martial? Ich habe es gerade vergessen. Court Martial, also hier Standgericht.
Militärgericht wahrscheinlich so.
Ja, und O'Neill sagt dann, ja, er ist ja auch ein Ticken größer, guckt dann runter zu ihm, ich werde dich nicht schlagen, Mayborn, ich werde dich einfach erschießen.
Er hat sich umentschieden, ne? Stufe 2 ist aktiviert.
Ja, Mayborn starrt ihn nochmal ein bisschen an und läuft dann aber um O'Neill herum und ja, O'Neill kündigt sich, hey, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert. Auch interessant, hier ist das Transcript falsch. Da stand, all right, what the hell happened here? Aber es muss natürlich there heißen. Ja. Na, also von wegen, das ist ja nicht in der Krankenstation passiert, sondern... Ja, hallo. Ja, der ist wohl ausgeflippt. Der ist so stark. Ich habe noch nie sowas gesehen. Und Danny, was ist denn jetzt mit der Gua-Ult-Larve? Was ist denn damit passiert? Und keine Ahnung, muss er wohl selber rausgenommen haben. Ja, und Neil erzählt dann auch, dass Tia gesagt hätte, er will lieber sterben, als dass er in irgendwas anderes verwechselt, was anderes verändert wird. Und Danny vermutet dann, dass er deswegen den Gua-Ult rausgenommen hat. Ne? Also von wegen... Gua-Ult kann halt, ein Gua-Ult. Ein Jaffa kann halt nicht so lange ohne Gua-Ult leben. Und dementsprechend denke ich vielleicht, dann sterbe ich halt einfach auf die Art und Weise.
Ja, was ja auch noch dazu kommt, dass theoretisch, das hast du ja auch gesagt, normalerweise heilt ja auch die Larve den Wirt, aber das kommt auch noch dazu, dass es jetzt natürlich nicht mehr möglich ist. So. Ja.
Also das ist natürlich der Denkfehler in der ganzen Geschichte. Ne? Also von wegen, klar, hast du dann nicht so lange, aber wenn das jetzt die Verwandlung deswegen noch schneller geht, dann hast du davon nichts mehr. Naja, Harlow sagt aber, nee, ich glaube nicht, dass er irgendwie sterben will. Und aber er braucht dort den Gua-Ult zum Leben. Und dann erklärt dann Harlow, das mit dem Insektengift könnte seine Physik verändert haben. Seine Physis verändert haben. Und er würde wohl mit jedem Moment weiter aufhören, ein Jafar zu sein. Und die Larve wäre wohl das Einzige, was überhaupt diese Verwandlung zurückgehalten hätte. Ja, keine Ahnung, denn ja, künstlichen, why would he do that? Und keine Ahnung. Also wir wissen es ja an der Stelle nicht, ne? Also von wegen, eigentlich müsste Tiag ja davon ausgehen, weil er ist ja immer noch so halbwegs Herr seiner Sinne, dass er dadurch stirbt. Also die Frage ist eigentlich Quark. Also man weiß es einfach nicht. Also es könnte beides sein. Entweder will er dadurch sterben, oder dieses Gift hat sein Gehirn angegriffen und irgendwie das so beeinflusst. Es gibt ja sowas auch im Insektenbereich, ne, dass dann durchaus irgendwelche Pilze oder Parasiten Einfluss auf den Wirt nehmen und sein Verhalten verändern. Aber das weiß man an der Stelle nicht. Also aus irgendwelchen Gründen hat Tiag halt den Gua-Ult rausgenommen.
Wir gehen wieder ins Labor. Tiag Symbiont ist da in einem Glaszylinder und so eine Flüssigkeit ist da auch. Janet und Carter überwachen die Sache. Er sei stabil, sagt Fraser, und Carter aber, ist bestimmt nicht lange so. Und Fraser wünscht sich eben nur, dass sie halt mehr wissen würde über die Physiologie eben der Gua-Ult. Das wäre vielleicht ganz hilfreich an der Stelle. Carter sagt auch, sie ist frustriert, ne, weil eigentlich könnte sie das ja irgendwie wegen, ne, Juliana hätte mir doch da ein bisschen mehr Infos irgendwie hinterlassen können. Ja, Fraser sagt nochmal, wir haben jetzt diese Proben von dieser Flüssigkeit aus Tiags Tasche. Ja, man müsste das jetzt das Beste eben geben, um die Umgebung zu synthetisieren. Wir springen in den Wald. Dort sind wohl mehrere Stargate-Teams mit Hunden eben durchkämmt die Wüste, den Wald nach Tiag. Miniszene nur, wir springen zurück in den Besprechungsraum. O'Neill deutet dort auf eine Karte und es gäbe da wohl kein Zeichen von Tiag außerhalb eines Radius oder außerhalb der Absperrung. Ne? Und Hammond meint auch, wir sind nicht zuständig hier, wenn er eben bereits dieses Gebiet, so habe ich es verstanden, hinter sich gelassen hat, also das Stargate-Areal, dann kommt...
Ja, da gibt's halt eine Sperrzone drum. Ne? Also die ist halt das militärische Sperrgebiet vermutlich. Mhm. Und wenn er da raus ist, ist es natürlich dann eher die Polizei. Also das SGC ist es dann auf jeden Fall nicht mehr.
Genau. Daniel rennt dann die Treppen hinauf und wir haben ihn erwischt und alle folgen ihm dann in den Kontrollraum, wo wir jetzt auch hinspringen.
Genau, Daniel führt Hammond und O'Neill die Treppen runter und erzählt dann auch, ein Radiosignal hätten sie aufgefangen und die haben es halt, we picked up a radio in the field. Also das ist eigentlich die Übersetzung, weil eigentlich heißt das, ne, wir haben ein Funkgerät im Feld gefunden, aber es geht halt darum, so von wegen, die haben irgendwo das Signal draußen auf einem Feld aufgespürt und haben das jetzt hier durchgestellt und O'Neill nimmt sich dann ein Phone-Headset und also hier so ein Handset von der Wand, also wie man das so kennt wie früher, so in den 70ern, 80ern am Klo, hier so ein Handteil, was an der Wand hängt. Und Tiag und O'Neill, das It is I! Ne, do not allow Colonel Mayborn to follow me und wird er nicht, wo bist du denn? Und man wechselt dann zu Tiag, also das sind jetzt wirklich so kleine Schnipselchen, es wechselt immer zwischen SGC und Control und dem Forest und man sieht dann Tiag im Wald, I will not say, wieder im Kontrollraum, na komm schon Tiag, wir können dir helfen, im Wald dann wieder, it is too late Und ja, O'Neill versucht ihn halt zu überzeugen, ne, hör mir zu, du veränderst dich, das muss aber nicht passieren. Du hast mir doch erzählt, du würdest lieber sterben, was ja auch irgendwie schwachsinnig ist, ne? Also von wegen, hey, es geht ja darum, dass sie nicht sterben wollen. Also von wegen, hey, hier, wenn du da rumläufst, also die Option ist ja eigentlich nicht von wegen, hey, wenn du da rumläufst, verwandelst du dich, wenn du zurückkommst, lassen wir dich sterben. Das tut ja auch keiner, ne? Also, und Tiag legt auch einfach auf, weil O'Neill sagt dann nochmal, Tiag, aber ist halt nichts, wir sehen im Wald, das Funkgerät liegt nun auf dem Boden. O'Neill hängt jetzt auch das Telefon wieder zurück und wir wechseln in die Krankenstation.
Dort sehen wir jetzt die Larve immer noch und ja, die liegt jetzt mittlerweile auf dem Boden von diesem Gefäß, diesem Tank. Sieht auch schwächer aus. Harlow hat wohl eine Möglichkeit hier. Wir können ihren Freund wohl noch retten, wenn wir ihn jetzt den zeitig zurückbringen. Carter fragt nach, wie denn? Ne? Und Harlow meint eben, ja, er habe hier Zugang zu mehreren Variationen experimenteller RNA-Inhibitoren und an denen wird wohl gerade geforscht und mit einer Kombination aus diesem Zeug und der natürlichen Heilungsfähigkeit des Symbionten, die ja da ist, würde das wohl klappen und Fraser meint ja, warte. Sie wussten schon, dass sie da eine Möglichkeit haben, ihm zu helfen, aber haben das nicht erwähnt. Carter meint auch, ja, Mayborn habe wohl gehofft, dass Tiag sich jetzt schon auf die Schnelle verändert und ja, Harlow meint, nö, das war's jetzt eigentlich nicht, was auch immer sie denken, Samantha, ich biete hier meine Hilfe an und diese seufzt dann.
Er hat an dieser Stelle auch ganz geschickt die Frage übergangen, ne? Also wegen, du hast davon gewusst, du hättest Möglichkeiten gehabt und hast ja nicht direkt hier irgendwie...
Schnell weiterreden.
Ja, genau. Ja,
hat er gut gemacht an der Stelle. Samantha seufzt, ne, und meint auch, naja, okay, nach dem Motto, jetzt haben wir keine aktuelle andere Option, was benötigen sie denn? Ja, und der sagt eben, man müsse jetzt herausfinden, welche von diesen Medikamenten wirken und Carter, wie denn? Und man bräuchte eben jetzt das Gift von diesem außerirdischen Insekt. Und Carter seufzt nochmal so, während sie wohl überlegt, ne, wie man da jetzt gut rankommt und dann springen wir auch schon rüber in Hammonds Büro.
Genau, Hammond und Carter stehen am Fenster und das ist ja das Büro, was runter ins Stargate Center guckt, also in den Stargate-Raum und Hammond erkundigt sich dann, wie können sie denn Harlow dieses Mal vertrauen, wobei wir ja immer noch nicht wissen, was da irgendwie, ne, hat er wirklich, es schien ja eigentlich nicht so, dass er mit Mayborn gemeinsame Sache, ne, der hat sich wirklich gedacht, Mayborn hat eher die Forschungseinrichtung, so dass man Tiag helfen konnte. Gewirkt, ja. Und auch dieser Dialog im Wagen war ja auch eher so, dass er völlig überrascht war, dass man Tiag verändern sich lassen will. Aber ist ja mal egal. Carter erzählt das auch, ne? Sie glauben, dass Mayborn ihn da irgendwie zugebracht hat. Und wir haben aber keine Möglichkeiten, sagt sie. Und O'Neill und Daniel kommen rein. Wir haben hier nichts gefunden. Wir haben 20 Meilen. Nee, er muss über 20 Meilen in einer Stunde geschafft haben. Und ja, Mayborn wird jetzt sein eigenes Personal wohl einfliegen. Das ist natürlich dann kontraproduktiv. Und O'Neill erkundigt sich dann auch schon, hey, hier haben sie mittlerweile den Präsidenten. Also er fragt dann nach dem roten Telefon. Und der Präsident wäre halt immer noch indisposed. Ja, wir müssen Tiag halt finden. Bad News, Good News Szenario. Und wir können ihn wohl retten, wenn wir ihn schnell finden. Und die schlechten Nachrichten wäre wohl, jemand muss zurück nach BP63Q1. Das ist auch... Ja. Jetzt wird der Planet mal genannt. Das ist auch eine komische Bezeichnung, wie immer so P3X, genau. Ne? Also.
Ich weiß nicht, irgendwie Special Planet, ja.
Keine Ahnung. Aber wir müssten eins von diesen Insekten fangen, am besten noch lebend. Und das sind wohl die schlechten Nachrichten. Und dann sagen sie auch alle, ne? O'Neill sagt, ich gehe und Carter, ich decke ihnen den Rücken und Daniel dann, ja, ich komme auch mit. Ich mir dann auch denke, genau, der luschige Archäologe, ne, der kann bestimmt super im Risiko gewählt werden. Wow, ne, vermutlich verliert er wieder nur seine Brille und alle werden aufgehalten.
Aber Thomas, einer muss es doch filmen und das dann ins...
Ach so, ja, doch so Found-Footage, ne. Hammond sagt dann, okay, machen wir so, wir werden Tiag auch finden in der Zwischenzeit und O'Neill dann, ja, hier, pack your bugs, Ray Kids. Und wir wechseln nach Colorado Springs, ist es wohl.
Genau. Tiag geht da eine Straße hinab entlang. Wir hören Rap-Musik im Hintergrund, ne? Und da sind wohl mehrere Punks, wobei Punks hören Rap.
Ja, geil, ne? Rap-Musik und Punks.
Vielleicht so eine Unterkategorie von Rap-Punks. Ich weiß nicht. Gibt's vielleicht. wer weiß. Die einzigen, die es gibt, aber die gibt es in dieser Serie halt.
Das sind die Pengs, das sind die Pengs, weißt du, die werden mit A geschrieben.
Und die haben alle Pistolen, Peng Peng, genau. Ja, einer von denen auf jeden Fall bemerkt hier, also er ist auch nicht zu bemerken, würde ich mal sagen, wie er da hinunter zu ihnen läuft in die Richtung und Punk Nummer 1 sagt, ey Mann, seht euch den Kerl an. Ja, geht dann auf Tierk zu und einer dieser Kumpel von denen folgt ihm, hey Mann, wo willst du denn hin? Und Tierk wird ein bisschen langsamer, bleibt stehen. Ja, cool ist der Tu-Mann, sagt der eine noch, wo hast du das denn her? Tierk so, ja, Schulak. Und der Punk Nummer 1, Schulak, hä, wo ist das hier? Auf der Oberseite? Tierk weiter, ja.
Auf der Oberseite?
Ja, so wurde es hier übersetzt. Ostseite, meine ich.
Ja, Eastseite.
Tierk, ja, entferne dich von meinem Weg. Ja, der Punk Nummer 1, ach, das ist ja irgendwie nur der, der redet, zu den anderen. Ja, hört euch den Kerl mal an und ich entferne mich, wenn du mir sagst, wie sie in Schulak solche Tattoos hinbekommen. Und Tierk führt die Sache etwas aus, ne? Die Haut wird wohl mit einem Orak-Messer geschnitten und reines geschmolzenes Gold in die Wunde gegossen. Und der Punk schneidet so eine Grimasse. Das tut doch weh, oder? Ja, Tierk reicht's jetzt auch mal hier. Er wird schließlich behindert, da weiterzugehen. Packt den Punk an der Kehle und schiebt ihn so zur Seite. Und der hat natürlich dann wohl Angst, ne? Ungeheuerlich. Er stellt den Punk dann so ab, irgendwie beiseite und geht einfach weiter. Blickt über seine Schulter kurz zurück und in dem Moment kommt da ein jüngeres Kind, ja, und sieht ihn an und trägt eine Basecap und eine Sonnenbrille, hat auch eine Wasserpistole dabei und sagt, ey, der Typ ist cool.
Hier kann ich an der Stelle aber kurz mal unterbrechen. Der Punk Nummer 1 wird gespielt von Alonso Oyarzun. Der hat wohl in Battlestar Galactica den Soshinus gespielt. Ansonsten hat er nicht viel gemacht.
Hab ich nicht.
Und das Mädel, was da jetzt auftaucht, also es ist nicht nur ein Kind, es ist ein Mädchen, ist gespielt von Colleen Renison. Sie hat mitgespielt einmal in Highlander, einmal in Millennium, einmal in Sentinel, Miranda Rhodes in der Poltergeist-Serie und zweimal in Outer Limits.
Und taucht später noch als jugendliche Cassandra in Stargate auf. Fun Fact.
Ah, okay.
Genau.
Das habe ich überlesen.
Ja, ist ja nicht so wild. Punk Nummer 1 sagt dann noch, ja, Ellie, verschwinde von hier. Also, wie sie wohl da schützen kann. Nee, nicht schützt, sorry. Ich lese nämlich jetzt weiter. Keiner will dich hier haben. Also, schubst die so auch weg, ne? Also, ist wohl nicht so die Altersklasse, oder? Ja, aber die Ellie lässt sich da nicht so wirklich von abbringen, denn sie, ja, geht eigentlich in die gleiche Richtung, in die Tier gerade unterwegs war. Dann springen wir wieder zum Torraum. Eine ganz kleine Szene. Sirenen ertönen und ja, das Stargate aktiviert sich und Jack Carter und Daniel sind da an der Rampe, ne, ausgerüstet und bereit. Ja, wobei bereit jetzt auch ein bisschen zu hoch gegriffen ist.
Nein. Ja, also sie haben die ganz normalen Klamotten an, wo sie vorhin festgestellt haben, die helfen nicht und machen es jetzt trotzdem.
In der Eile vergessen.
Außerdem fehlt natürlich das Elementarste bei der ganzen Geschichte. Sie haben keinen Käfig dabei. Also wo wollen sie das Ding denn einpacken? In den Rucksack?
Ja, oder vielleicht finden die da noch was.
Ja. Also,
O'Neill wirft auf jeden Fall einen Blick in den Kontrollraum so und dann geht das Team auch schon die Rampe hinauf und dann bekommen wir schon wieder einen Szenenwechsel.
Ja, wieder eine Miniszene. Tiag, der immer noch durch dieses Warenhaus, das ist ja natürlich kein Warenhaus, das ist natürlich irgendein Lagerdistrikt. Er sieht einen Polizeiwagen und dreht sich dann auch schnell weg und läuft dann ein bisschen weiter und wir wechseln wieder ins SGC. Ja, Hammett ist am Telefon und bedankt sich, liegt dann auf, Fraser kommt dann rein, hier, was macht die Suche? Und keine Ahnung, nichts passiert, wie geht's dem Gua-Holt? Und ja, dem geht's wohl nicht so dolle. Und Hammett sagt danach, ja, er möge verdammt sein, er hätte ja nie geglaubt, dass er mal für so ein Vieh irgendwie beten würde. Ja, Fraser wechselt dann wieder das Thema, wie lange sind sie denn schon weg? Ja, Hammett sagt dann, jo, ich werde bald wohl SG-3 nach denen schicken. Wobei das auch interessant ist, die müssen da jetzt ja schon länger sein, wenn er SG-3 da hinterher schicken will.
Stimmt,
ja. Was die gemacht haben, weil das ist ja gleich noch interessant. Na, also, wir sehen wieder diesen Tialk-Verschnitt, voll zombie-mäßig durch diese Straßen am Schleichen. Und er kommt an ein verlassenes Gebäude und geht darauf zu. Tialk geht auch rein. Ja, er läuft ein bisschen durch die verlassenen Gänge und bricht dann auch irgendwie zusammen. Und er hat jetzt so Pusteln an den Armen. Wir wechseln zurück ins Stargate Center. Wir hören das typische Alarm von wegen Incoming Traveler. Ja, SG-1 wird identifiziert. Man sieht dann von oben herab in den Stargate-Raum. SG1 kommt und durchgerannt. Sie haben alle Gasmasken auf und rennen und Neil sagt dann auch, ja, hier, lock it up, lock it up. Ja. An der Szene ist aber übrigens das Transcript falsch. O'Neill, Carter und Tia kommen durch.
Ich seh's grad.
Das ist auch gut, auch gut. Ja. Die Iris schließt sich, aber in dem Moment fliegt noch eines von diesen Viechern durch, wo ich mir dann auch denke, ne, das ist ja das einzige Ding, was sie mitgebracht haben, wo ich mir denke, hallo, was habt ihr denn da gemacht? Ihr solltet zum Vieh einfangen. Jetzt ist reines Glück, weißt du, reines Glück, dass da noch eins mit. Oh, was sie da auch mal gemacht haben, vielleicht ein
Barbecue. Die haben gefilmt.
Ich weiß es nicht. Ja, irgendwelchen komischen Pornos, weißt du, mit Uniformen und Gasmasken und sowas und ja.
Warum liegt da gelber Scheiblettenkäse auf dem Boden?
Ja, das klären wir noch demnächst anderweitig. Ja, die Türen sollen geschlossen werden, befiehlt O'Neill und dann schauen sie sich um, wo ist das Viehzeug denn hin und man schießt es irgendwie an und das fällt dann auch zu Boden, ist es wohl nicht kaputt und dann kommt Carter mit einem eigentlich einem Feuerlöscher, vermutlich, und besprüht das Vieh damit. Und das wäre wohl Liquid Nitrogen, steht hier. Aber das kann man natürlich nicht wissen. Aber es muss irgendwas sein, was das Ding halt lähmen soll. Und ja, Carter ist da aber sehr, sehr fleißig dabei. Und man muss sie dann noch aufhalten. Und hier, alright, hold it, you got it. Und wir springen zurück ins Labor.
Da liegt nun dieser rein zufällig und sehr glücklich erbeutete Käfer, auf dem Tisch, auf dem heißes Seziertisch, also auf diesem Tisch. Harlow guckt ihn sich an, unter die Lupe nimmt er den richtig und SG1 und Hammond sind da auch vor Ort. Ist wohl keine gewöhnliche Gartenmücke nach dem Motto, sagte Harlow. Und Hammond hat jetzt auch noch nichts Neues über Tier gehört, aber Mayburn hat da wohl eine Fahndungsmeldung an die staatliche und örtliche Polizei herausgegeben. Heißt es dann State Police oder so, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Ja, O'Neill sagt, den sollten wir doch lieber zuerst finden. Ja, im Moment hat Hammond wohl hier den personellen Vorteil und auch die Zuständigkeit, sagt Hammond. Und Carter meint, das sollten Sie sich hier mal ansehen, Sir. Sie drückt die Fernbedienung und ein Video wird da abgespielt, das sie da auf dem Planeten aufgenommen haben. Und Daniel erzählt auch irgendwie, wir dachten hier, wir hätten da ein Geräusch aus dem Gebäude halt gehört. Carter meint, das sei jetzt hier die letzte Metamorphose an einem dunklen Ort ist es gewesen, ne? Die letzte Phase. Und Hammond meint, das ist doch ein Mann. Und sieht so aus, als ob da die Bewohner dieses Planeten wohl Menschen gewesen wären, ne? Und möglicherweise auch von der Erde als Ursprungsort. Und O'Neill meint, Daniel hatte wohl recht, ne? Aber dieser sagt, ne, die gesamte Zivilisation wurde da wohl durch diese Käfer ausgelöscht und die Bewohner wurden da verändert.
Ja, das stimmt aber nicht. Es kann nicht die ganze Zivilisation sein, weil wir sehen ja einen Tiag, der er wurde gestochen und hat sich ja eigentlich durch den Gurult langsamer verwandelt. Und das heißt, wenn sie jetzt irgendwelche Körper gefunden haben, die sich in diese Bugs verwandeln, heißt das, es muss vor einer halben Stunde passiert sein oder sowas. Ne? Von einer Stunde, vor zwei, vielleicht vor einem halben Tag oder sowas. Also da muss es noch Zivilisationen geben, die sich vermutlich irgendwo versteckt halten.
Das ist möglich, ja. Carter findet es auch erstaunlich und hier all die Technologien, die wir haben, und sie konnten irgendwie, sind ja wohl sehr technologisch unterwegs auf dem Planeten, wobei wir davon irgendwie gar nichts mitbekommen. Und die konnten wohl ihren Untergang beziehungsweise nicht verhindern durch so ein einfaches Insekt. Uli findet es auch, das ist ganz einfach. Und Carter...
Vielleicht sind die genauso doof wie SG-1. Ne? Also anstatt irgendwelche Schutzkleidung anzuziehen, dann wird dann in der Toga durch die Hallen gewandelt und da muss man sich ja nicht wundern, dass dann...
Hauptsache gefilmt, der Rest ist erstmal sekundär, O'Neill meint, schauen Sie sich das mal an, Sir, hier, und das Video zeigt dann, auf einen Kokon gefüllte Form eines Mannes und plötzlich dann ist es so, dass da mehrere kleinere Käfer aus diesem Kokon hervor so brechen und dann wird das Video kurz, angehalten und O'Neill zuckt zusammen, schlug. Und Hammond meint dann, was? All diese kleinen Dinger hier, Käfer, kommen aus einem einzigen Körper. Und O'Neill schaut Carter an und Harlow meint auch, natürlich hier, das ist irgendwie, wäre gleichwertige Materieumwandlung. Carter stimmt dem zu, nickt mit dem Kopf und es sei wohl so, dass sie sich so vermehren würden. Das Gift des Insektes wandelt die Masse des Körpers in sein eigenes DNA-Material um. Also Metamorphose hatten wir schon vorhin erwähnt. Aber die Gesamtmasse irgendwie eines Menschen ist wohl, oder eines Jafar sei eben viel größer als dieses des kleinen Insektes natürlich und vielleicht deshalb sind es dann mehrere. Uli bedankt sich und Hammond meint, dass eben Teal'c sich wohl in nicht nur eines von diesen Dingern verwandeln würde. Carter sagt...
Der Mothman!
Carter meint nochmal, nee, Sir, das wären da wohl eine ganze Menge, aber das hatten wir ja eigentlich schon so festgestellt und gesehen. Nur nochmal für den Zuschauer. Ja, dann springen wir in dieses verlassene Gebäude.
Das, aber auch das stimmt ja nicht. Also das ist ja keine Masse-Conversion, die hier stattfindet, sonst müssten das ja viel mehr sein. Also dieser
die sind auch
Kokon,
sehr
den man da sieht,
klein da, ne?
Das sind
ja, die Käfer.
Na, also das sind 5 Stück, ja, die da vielleicht rauskommen. Also
vielleicht wiegen die ganz viel.
Ja, das mag sein. Das ist dann nur eine hohle Hülle. Aber wenn sie halt nicht den ganzen Körper umwandeln und das dann mehr so zellteilungsmäßig, also dass du so ein Primal Ooze hast, der verwandelt sich dann masseartig, dann dieselbe Masse wird dann in Viehzeugmasse umgewandelt. Aber so wie das hier stattfindet, also bitte, dann hätten es auch Eier getan. Mal ganz ernsthaft. Also das ist völliger Schwachsinn, da irgendwie den Wirt zu verändern, wenn es da nicht wirklich 1:1 umgewandelt wird. Ja, wir sehen das verlassene Gebäude von draußen. Wir sehen das verlassene Gebäude von innen. Teal'c guckt sich seine Hände an und diese Pusteln haben jetzt vermutlich irgendeine Substanz von sich gegeben, irgendwo sowas Klebriges. Oder vielleicht war ihm auch einfach nur langweilig, mir hat sich anders die Zeit. Aber wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ellie kommt auf jeden Fall rein. Ja, sie hat ihre Wasserpistole im Anschlag und sie hat Teal'c wohl noch nicht gesehen. Sie weiß auch nicht wohl, dass er da ist. Und sie ruft nämlich in den Raum an, nobody move. Und ja, Teal'c guckt sie an und ich wusste nicht, dass hier besetzt war. Es klingt so, als hätte er sich im Klo eingeschlossen.
Ja,
oder auch nicht. Teal'c kümmert sich dann, oh, was hast du denn da für eine Waffe? Und ach, hier, das ist nur eine Wasserpistole. Hier, ich hab nur gespielt und dann spritzt sie ihn mit der Wasserpistole an. Und, oh Gott, nee, Teal'c stöhnt dann auch auf. Nee, hier bitte nicht ausrasten. Und sie soll ihn alleine lassen. Ja, Ellie hat aber nicht vor, da irgendwie zu gehen. Ne? Sie zieht sich nämlich die Kappe aus und quält sich dann, hey, du kommst nicht von hier. Und die Sonnenbrille wird auch abgenommen. Und ja, hier, du könntest sowohl auch ein paar mehr Tage in Rehab, also vermutlich im Zug verbringen. Und keiner muss wissen, dass ich hier bin. Sagt er nochmal, ja, okay. Bist du dir sicher? Du siehst beschissener aus als mein Vater, nachdem er angeschossen worden ist und er ist gestorben. Teal'c dann, ja, geh. Okay, okay. Und dann Teal'c aber, nee, warte doch, was ist denn? Und ja, sie hat so einen großen Schokoriegel in ihrer Hosentasche.
Riesen Schokoriegel, es ist, glaube ich, war so typisch Ami-mäßig, oder?
Ja. Und er sagt dann, I must have nourishment. Also er hat Hunger. Und an der Stelle wissen wir dann auch vermutlich, dass das Insektengift ihn wirklich beeinflusst. Er wollte ja eigentlich sterben.
Ja.
Na, also warum sollte ich dann jetzt essen?
Prioritäten musst du haben. Na, erstmal Essen geordnet und dann sehen wir weiter. Ja.
Keine Ahnung. Ellie dann, ja, hier, du meinst mal eine Chocolate Bar und hier, wir, I must eat. Ja, sie bietet dann an zu teilen und sagt dann auch hier, wer Peanut und Karamell und Teal'c will aber noch mehr und ob sie denn mehr besorgen könnte und das ist auch wieder jetzt in so ein, sie sagt, ja, könnte sie vielleicht, was sie denn dafür, what is it in for me? Und dann sagt er, Peanut und Karamell. Nein, Idiot, sagt sie auch. Was kriege ich dafür? Oh, ich hätte wohl nichts. Und ja, sie lässt sich aber darauf ein, dass er ihr einen Gefallen schuldet und dann verabschiedet sich dann auch und er betont nochmal, keiner muss davon wissen.
Wie in The Godfather, sagt sie noch, ja.
Genau, und dann hier auch wieder so ein typischer Teal'c, der es nicht versteht. Ne? Er sagt, don't sweat it, ne? Also mach dir nicht ins Hemd oder sowas. Im Deutschen macht das vermutlich keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie sie es übersetzt haben. Weiß don't sweat nicht. It heißt halt, mach dir nicht ins Hemd. Und es geht ja um Sweat, also Schwitzen. Aber er schwitzt ja wie eine Sau, weil da passiert ja was in seinem Körper. Und er sagt noch, I cannot prevent it. Hier bei der Betonung von Teal'c muss ich immer an McBain denken bei Simpsons. Der ist ja auch so,
stimmt,
so tonlos. Ne? Ja, wir wechseln zurück ins Target Center, ins Labor.
Dort ist Daniel und der hilft Arlo bei der Untersuchung des außerirdischen Insektes. Ob das so eine gute Idee ist, schauen wir mal. Arlo meint hier, würden Sie bitte diese Klappe da zurückziehen? Und der Daniel schaut sich um sicherzugehen, dass Arlo nicht versucht, irgendwie ihn... Ich glaube, er will, also er tut es, als ob er nicht gemeint ist oder so nach dem Motto. So, ich, sagt er auch dann. Hat ein bisschen Angst, der Daniel. Arlo meint, ja, hier kein Ding nach dem Motto, der ist doch perfekt sediert, hier betäubt dieses Insektending. Und ja, Daniel nimmt dann widerwillig dieses Instrument in die Hand. Und Arlo meint, ja, unser kleiner Freund hier hat wohl eine starke Rüstung, Panzerung. Was für eine Kreation. Na gut, also jetzt, Carter kommt dann jetzt auch dazu. Während Arlo beginnt, das Insekt zu untersuchen und der flüstert, ja, da, guck mal, er holt dann etwas aus dem Vieh heraus, während Daniel und Carter zuschauen und Harlow meint, ja, das ist Saft. Carter hat wohl in der Zwischenzeit irgendwelche Wahrscheinlichkeitsmodelle erstellt und da gäbe es wohl ein absolutes Worst-Case-Szenario, nachdem eben die Mutation da bei Tialk den vollen Verlauf annimmt, was würde dann eintreten? Daniel fragt nach, ne, wie schlimm würde das dann sein? Carter merkt an, ja, hier exponentielle Vermehrung des Insektes. So wäre es eben, dass das bei jeder Person, die da gestochen werden würde, etwa so 10 Käfer werden könnten, theoretisch, ne? Und man habe halt noch keine genaue Zeitangabe eben für die Inkubationszeit, aber Harlow unterbricht die Sache, ne? Aber mit der Schätzung sind wir auch sehr vorsichtig gewesen. Also das ist wohl schon die konservative Schätzung. Und Carter sagt, ja, irgendwie in den nächsten 6 bis 8 Wochen wären das dann wohl Schwärme in der Größenordnung von Millionen, ja.
Ja, hier in der Szene habe ich noch 2 Sachen dran. Und zwar einmal ist es natürlich nicht Saft. Sagen im Englischen, es ist the juice, also es geht um den Saft, also wegen irgendwelche Körperflüssigkeiten, weil du hattest nur Saft gesagt, das macht natürlich keinen Sinn. Und rechnen können die guten Leutchen auch nicht. Wir haben ja hier eine Vermutung, dass da irgendwie 10 rauskommen könnten pro Menschen. Das wäre 10 hoch 7. Na, also von wegen, du hast einen Menschen, da kommen 10 raus, dann hast du 10 Menschen, dann hast du 100, dann hast du 1000. Das wären 7 mal, also 7 Tage, also selbst wenn diese Verwandlung einen Tag dauert, was sie halt nicht tut, das sehen wir ja an Tier. Genau. Ne? Also von wegen, bei einem normalen geht Menschen geht das schneller, ja oder? Noch ja. viel schneller. Also du hättest eigentlich innerhalb von maximal 2 Wochen hättest du diese Millionen Viecher, die da, also ich bin jetzt bei 10 Millionen, also maximal eine Woche, wenn es langsamer läuft, vielleicht 2. Also das wird deutlich schneller gehen bei der Konversionsrate. Wir wechseln zurück ins verlassene Gebäude. Tialk und Ellie essen hier diese Candy Bar und Ellie macht das. Sie sitzt nämlich an irgendeinem Fenster, sie isst ihren Teil des Riegels und sieht draußen die Polizei und sie reden wohl mit den Punks. Und ja, sie geht zu Tialk zurück, isst ihren Krempel da auf, ja, und stupst dann, also ihren Anteil, und stupst dann Tialk mit dem Rest der Candy Bar an und sagt dann hier und gibt sie ihm und fragt dann, you're a Kimble? Ne, also das kennt man ja ein bisschen, aber erklärt sie ja auch gleich. Und Tialk wieder, so ein typischer Tialk-Satz, what is a Kimble? Und ja, wo lebst du denn? Richard Kimble, Dr. Richard Kimble, der Flüchtling, ne, aus dem Film Auf der Flucht, auf der Jagd, also eins von beiden ist es. Ich glaube, es ist auf der Flucht. Ja. Ich wollte wissen, ob du vom Gesetz verfolgt wirst. Ne? Die Cops sind da draußen und stellen Fragen und they must not find me. Was hast du denn verbrochen? Nichts und innocent till proven guilty. Tialk will sie dann wieder wegschicken und er wäre wohl gefährlich und du wirst mir schon nicht wehtun, aber woher willst du das wissen? Und ja, sagt, sie hätte ein Näschen dafür, hat ihr alter Herr ihr wohl vererbt. Er war ein Polizist und ja, er konnte wohl die bösen Jungs riechen, das könnte sie wohl auch. Und dann Tialk dann wechselt das Thema. What is your purpose here?
Ich hab immer wenn du das hier sagst, klingt wie so der russische Tialk.
Das ist... Tialk erkundigt sich dann auch. Das ist auch geil. Er ist ja mittlerweile was länger auf der
Erde. Er guckt also dauernd irgendwelche TV-Sendungen. Begriffe,
aber, ja. Also. Ne, aber do you not attend an educational institution anstatt school? Ja. Ne? Also, hey, Junge, von welchem ich Planeten kommst du? Ich weiß nicht, was der guckt
da, ja. Nur Werbung oder so.
Tialk hat da nämlich gleich auch wieder sowas, also von wegen auch diesen Begriff müsste er selbst aus seinem Heimatplaneten kennen. Und dann fragt er, was, what of the one who gave birth to you? Also bitte, der wird doch wohl wissen, was eine Mutter ist. Warum müsste man das so blöd umschreiben? Und, meine Mutter, ach, die arbeitet im Dinner und ja, kommt mal eigentlich zum Pennen her und dann sagt sie dann auch so, hier, a sitting duck down here und ja, geil. Und Tialk dann, und Enten sind böse. Es ist so gut. Sie verzweifelt hier an ihm und ja, er müsste wohl hoch und dann wird sie ihm einen Platz zum Verstecken zeigen. Und wir haben einen Szenenwechsel.
Wir springen nämlich wieder in das Stargate Center. Hammonds Büro ist der Ort unserer Wahl. Jetzt ist der Hammond nämlich am roten Telefon. Also da ist wohl jetzt mal Bewegung in der Sache. O'Neill steht auf der anderen Seite des Schreibtisches. Natürlich will er...
The person you have dialed is currently not available.
So sieht es aus. Beziehungsweise so sah es wahrscheinlich die letzten Stunden aus. Ja, Hammond meint, ja, Sir, Richtung Telefon. Ich habe verstanden, ne? Ja, werden wir machen. Legt dann den Hörer auch schon auf und wendet sich an O'Neill. Der Präsident hat sich über Mayborns Anordnungen jetzt hinweggesetzt oder die geändert, ne? Und O'Neill meint dann ja, wenn die örtlichen Behörden Chiak finden, ne, bekommen wir ihn also.
Overruled ist das Wort, overruled.
Bekommen wir ihn dann zurück und Hammond meint, ja, so sei es, aber Melbourne hat hier immer noch die Zuständigkeit, eben diese seine, sagte jetzt nicht nur unsere, ne, seine Suche, sein Privatding nach dem Motto fortzusetzen. Und Uni meint, okay, also das Rennen läuft, wer findet ihn zuerst, ne, also ein inoffizielles Wettrennen sozusagen.
Wobei das ja in dem Moment völlig wurscht ist, Hauptsache, also von wegen, auch wenn Melbourne ihn findet, muss er ihn zurückgeben. Genau. Also, das ist...
Ist ja nur so ein Spruch, ja. Ich glaube, Uni ist einer, der gönnt dem gar nichts. Ja. Wir springen wieder in dieses verlassene Gebäude. Eine kleine Miniszene. Ellie hilft Tiag da die Treppen hinauf. Ne? Der ist jetzt geschwächt und ja, immer noch so blass. Und Ellie meint, ne, sollst du nicht doch lieber zum Arzt gehen? Und ja, ich muss mich hier ausruhen, sagt Tiag. Und Ellie meint, nee, hier, naja, noch ein bisschen. Und dann hast du es gleich da nach oben geschafft. Dann springen wir da in der Szenerie etwas nach draußen, außerhalb von diesem Gebäude. Da fährt nun ein weißer Lieferwagen fährt da vor. Akte X-mäßig mehrere Männer in Schutzanzügen und mit Waffen steigen da aus. Der eine Guard da meint irgendwie, los, auf geht's. Und dann kommt noch ein zweiter Lieferwagen hinzu und da steigen auch wieder Männer aus. Und Melbourne sitzt da auf dem Beifahrersitz, ne? Auch er steigt natürlich aus und schaut zum Gebäude hinauf. Kleiner Funfact am Rande, er ist da ganz normal gekleidet, hat nichts Schutzmäßiges an und ja, setzt dann, glaube ich, noch seinen Hut auf und geht auf das Gebäude zu. Dann sehen wir eben etwas näher am Gebäude, wie da die Tür aufgebrochen wird an einer Seite, da mit einem Rambock. Wobei, ich finde, dieses Gebäude sieht jetzt nicht aus, als ob da so stark verschlossene, robuste Türen sind. Die hätten die wahrscheinlich auch einfach zu zweit auftreten können. Also,
ja, anzunehmen. Einer der Wächter, das muss nebenher erwähnt werden, werden ja hier nicht durchgezählt und genannt. Das einer von denen ist Richard Leelock. Er hat einmal in Sliders mitgespielt, einmal in Millennium, einmal in Akte X, zweimal in Outer Limits, ein weiteres Mal in SG1 und viele andere kleine Rollen.
Ah ja, genau, der Guard meint auch hier, wir sind durch irgendwie und los und ja, dann springen wir wieder in das Gebäude hinein. Also ihr merkt, es ist jetzt so alles so innerhalb dieser Szenerie spielt sich das jetzt ab. Ellie tätschelt da die Hand auf einer Leiter. Auf jeden Fall meint sie...
Pets her head. Ja, sie liegt. Okay. Sie lässt sie auf eine Leiter klatschen.
Hey, was ist das für eine Übersetzung? Ne? Auf jeden Fall...
Oh, du geile Leiter. Mm.
Ja, es ist nicht mehr weit hier oben. Gleich hast du es geschafft. So. Und hier klettert da mühsam, schleppt er sich da hinauf die Leiter. Und genau, also da ist so ein kleines viereckiges Loch im Boden. Und da ist, ja... Soldaten rennen nun eine Treppe hinauf, die Waffen im Anschlag, also sie setzen ihre Suche natürlich da fort. Und jetzt springen wir zur anderen Szenerie hinüber ins Stargate Center, medizinisches Labor.
Genau, Harlow zeigt Carter so ein paar Messergebnisse vermutlich und sagt dann, hey, wir haben es, glaube ich, in dieser Droge können wir die Transformation verlangsamen. Und das würde einen normalen Menschen nicht retten. Aber mit Tiag-Symbionten wäre das wohl möglich. Und Herr Fraser sagt dann auch, greift dann auch an, wir haben vermutlich nicht die Zeit. Und ja, sie zeigt auf den Monitor, den Symbionten überwacht. Und ja, er scheint wohl zu sterben. Ja, was können wir wohl tun? Carter schüttelt ihren Kopf, weiß es nicht. Und ja, wir wechseln zurück in das verlassene Gebäude. Die SF-Guards kommen rein und durchsuchen den Raum, wo Tiag und Ellie vorher gewesen sind, aber finden nichts, finden nur die Wasserpistole und schauen sich dann um und man sieht die Kamera, sie bewegt sich nach oben, also guckt nach oben und ja, da liegt dann Tiag über irgendeiner Leitung und guckt dann durch ein Loch. Wir sehen dann ein Doorway, also wieder so ein, ja, was auch immer, so eine Halle, Gang im Gebäude und ja, wie die Ellie wird dann auch aufgespürt, also plötzlich steht so eine von diesen Wachen hinter ihr, ne, also wegen, aber da ist natürlich jetzt erstmal nichts mit draußen. Wir sehen dann wieder Tiag, dass er sich da irgendwie auf dem Boden rumliegt und immer noch guckt, aber irgendwie zu schwach ist, sich zu bewegen. Draußen berichtet dann einer der Wächter, hey, hier, das ist alles, was wir gefunden haben, und schubst dann Ellie vor sich her und Melbourne dann, ja, hier, young lady. Er stellt sich dann noch vor, ich bin Colonel Melbourne, ich arbeite für die United States of America, dein Government, sagt er. Die guten Leute, und sie verdreht die Augen und sagt, ja, wir haben hier eine kleine Untersuchung, wir suchen jemanden. Der wurde zuletzt in diesem Gebäude gesehen, was ja auch nicht stimmt. Also von wegen,
ja.
Ellie hat ihn da gesehen, aber Ellie hat es nicht erzählt. Er wurde hier in der Gegend gesehen. Ja, wir glauben, er könnte immer noch hier sein. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Und sie hätte nichts gesehen. Und selbst wenn, würde sie ihm nicht erzählen. Und also, wieso das denn? Ja, ich kann dich nicht riechen. So viel zum Thema mit ihrem Näschen.
Im Deutschen ist auch cool, sagt sie ja hier, weil ich rieche, dass du eine Mistratte bist, ja.
Oh ja, das ist natürlich noch ein Ticken stärker. Ja, wir wechseln zurück ins Labor und ja, Colonel, haben sie wohl eine Minute, fragt Fraser. Und ja, ich weiß gar nicht, warum Fraser Colonel anspricht, so von wegen, weil O'Neill kommt dann ja, Captain, is there anything your Tok'ra memories could? Also von wegen, er redet ja überhaupt nicht mit Fraser. Also Fraser spricht O'Neill an, O'Neill spricht Carter an.
Im Original, das würde mich jetzt an der Stelle kurz interessieren, wird da Tok'ra normal Tok'ra ausgesprochen oder anders? Also, nee, Tok'ra. Okay, weil im Deutschen, das ist mir, fand ich komisch, ist mir aufgefallen, da wird nicht Tok'ra gesagt, sondern so das O länger gezogen, Tok'ra.
Ja, Tok'ra, ja, okay. Das gibt's ab und zu.
Aber ändert sich, glaube ich, auch später, sagt doch kein Mensch mehr Tok'ra.
Sagt Carter, ja, ich komme da nicht dran an diese Erinnerung, ich versuche es ja die ganze Zeit und die dann, ja, das ist ja auch zu doof, dass ihr nicht mit diesen Elektroschockgeräten, also so ein Defib da irgendwie arbeiten können, ne, wie in Emergency Room und ja, Janet starrt ihn dann irgendwie an, der sagt, hey, was? Und Carter dann, das kann doch nicht so simpel sein und ja, Fraser dann, also, wobei der Satz ja der Stelle auch mal, Defibbing would kill it,
ja.
Na, aber Quatsch. Ne, also, warum sollte sie das sagen? Carter hatte nämlich dann die Lösung, ja, wir haben alles Mögliche synthetisiert, ne, wie im menschlichen Körper, also im Tiax-Pouch, Nutrition, also die Nährwerte, die Temperatur, aber den Electrical Current, wirft dann Fraser ein, hätten sie nicht nachgemacht, weil es gibt ja auch im richtigen Körper, sagt Carter, einen minimalen elektrischen konstanten Strom, der durch jeden Körper fließt und das könnte vielleicht der Go-Ult auch brauchen und ja, dann kommen sie auf die Idee, wir könnten da jetzt eine Batterie ranhalten oder sowas, also eine Small Enough Power Source. Wir wechseln zurück an dieses verlassene Gebäude.
Da ist es so, dass die Ellie jetzt diese Leiter hinaufklettert, wo eben sie zuvor da Tielk hochgescheucht, sag ich jetzt mal, hat. Da sieht sie nun, sie sagt, alle sind jetzt schon weg, alle sind verschwunden und schaut Tielk fassungslos an, oh mein Gott, denn der ist jetzt auch zugeverkukonkt, also verwandelt sich da ein weißes, klebriges Zeug, bedeckt ihn und Ellie kommt da langsam näher, was ist denn mit dir passiert, kniet sich neben ihn, mustert ihn und ja, Mann hier, das ist so eine endkrasse Nummer, die hier vor sich geht, wenn du mir nicht sagst, was ich tun soll, dann rufe ich jetzt die Bullen. Zitat. Tiel keucht währenddessen und er versucht auch irgendwie zu reden und Ellie fährt da weiter fort. Ja, mein Vater kannte wohl ein paar Leute, denen wir vertrauen können. Ja, sie will dann aufstehen, aber Tiel hält sie zurück, greift ihre Hand so, nein. Aber schau dich doch mal an, sagt sie, du willst doch nicht hier, dass dir da was passiert, oder? Ja, gute Frage, ne? Wir springen zurück ins Stargate Center, medizinisches Labor. Janet und Carter haben jetzt da diesen Tank, wo der Symbiont halt die ganze Zeit drin ist, mit einem Stromanschluss versehen. Ja, Harlow und O'Neill sehen dem auch zu und ja, es wird immer besser, sagt Fraser. War doch ganz einfach, fügt Carter hinzu und O'Neill meint, ja, nun, ich denke, meine Arbeit hier ist getan. Wobei, der guckt ja nur zu. Carter und...
Nein, er hat ja die Idee mit dem Defibrillator gehabt. Ja, okay,
aber...
Darauf bezog sich das, ne? Also er, hui, hier, my work is done.
Okay, er hat auch mal was Wissenschaftliches gemacht. Das ist alle 17 Folgen einmal. Ja. Carter und Janet lächeln sich gegenseitig an. Dann ringt das Telefon und unsere Ärztin geht ran und meldet sich. Ja, ja, Colonel, sagt sie und hält ihm dann das Telefon hin. Also es ist wohl für O'Neill. Der dreht sich um und geht dann zum Telefon. Wir springen an einem Münztelefon, denn dort ist die Ellie in einer Telefonzelle. Ja, sie fragt, hier, spreche ich denn hier mit dem Colonel Jack O'Neill? Und ja, wurde aber auch Zeit, musste hier irgendwie schon mit 15 Leuten reden, um da überhaupt bei dir durchzukommen. Kennen Sie denn den großen Mann namens Tialk? Und denn ja, ich würde mich nämlich beeilen an deiner Stelle hier. Und dann springen wir wieder zu dem verlassenen Gebäude. O'Neill klettert da nun mit einer...
Wobei das mit dem Telefon, also die sieht ja jetzt nicht so aus, als hätte sie irgendwie groß die Knete. Also wenn sie da 15 Leuten erklärt hat, was sie will, also da muss sie aber schon haufenweise Kleingeld dabei gehabt haben, damit sie so lange telefonieren kann in so einer Telefonzelle.
Entweder so oder so hat er irgendwie hier 911 gewählt und sich darüber weiter verbinden lassen. Wobei ich nicht weiß, ob das so überhaupt technisch funktioniert. Aber
ja, das geht garantiert.
Wir sehen nun O'Neill da rumklettern mit der Taschenlampe, also durch die Öffnung da und kommt da wohl auf den Boden an, sieht dann da auch den mittlerweile vollständig Kokon umhüllten O'Neill auf dem Boden. Oh mein Gott! Und Tialk! Dendel ist dann der Nächste, der da auch die Leiter hinaufkommt und ja, schaut sich da besorgt um. Ich werde Hilfe holen, sagt er. Und ja, Tialk spricht jetzt zu O'Neill und der sagt, ja, ich bin's. Alles gut. Aber naja, nicht so wirklich, denn Tialk meint ja, töte mich. Und O'Neill so, nein. Tialk meint, er könne, oder beziehungsweise diese Veränderung kann wohl nicht mehr aufgehalten werden, weil das jetzt aus seiner Sicht natürlich, weiß nicht, nicht so rational beurteilen kann, sondern O'Neill meint aber, nee, ich will dich nicht anlügen hier, du siehst nicht so toll aus, aber du wirst es schon schaffen. Du kommst nämlich
vielleicht ist das, bald in Ordnung. Vielleicht ist das aber auch wieder die Infektion, die da
spielt. Ja, stimmt, also könnte auch sein.
Dass das genetische Material versucht halt, nee, bloß keine Hilfe, genau. Ich will mich verwandeln, genau. Ne, das bringt das ja alles nichts, lass mal besser sein.
Dass er da beeinflusst wird, ja. Jetzt ist es nämlich so, O'Neill beginnt diese klebrige Fäden, ne, diese Kokonfäden auch zu entfernen, die auch Kirk sein Gesicht bedecken und ja, dann wieder Szenenwechsel.
Wir sehen das verlassene Gebäude, diesmal von draußen und Tialk ist auf so eine Transportbahre geschnallt und wird in einen Wagen gepackt. Ist das ein Krankenwagen? Ich habe hier gar nicht drauf geachtet. Es wird
ich glaube, es war so ein Army-Krankenwagen, aber auch grün lackiert und mit so...
Das passt, also ein Army-Krankenwagen. Und Ellie dann, hier, warum kann ich denn nicht mitkommen?
Kambi war es, genau.
Das geht nicht, wir werden gut auf ihn aufpassen. Und Ellie erkennt sich, ist Tia going to be okay? Und ja, ich hoffe mal. Und sie würde das auch hoffen. Und als sie dann alle abdampfen und sagt, ey... Tell him, he still owes me one. Ja, also den Gefallen, den Tialk ihr schuldet für den Schokoriegel, für den zweiten Schokoriegel, ja, den hat sie wohl nicht vergessen. Und wir sehen einfach den Giant Mountain von außen und hüpfen dann in die Krankenstation. Carter, Daniel und O'Neill sitzen da rum. Und ja, Tialk wird mit dem Rollstuhl da reingeschoben und Dr. Fraser sagt dann auch, die ihn da reingeschoben hat. Ja, die Pouch hat sich wohl wieder geschlossen. Wobei ich mir denke, hallo, was heißt denn hier schließen? Das Ding ist immer offen. Ja. Also, aber keine Ahnung. Also vielleicht ist das ja auch diese Verwandlung.
Ja, auch möglich.
Ne, die da irgendwie dafür sorgt. Sie hätten es aber wieder aufmachen können. Der Gua-Old ist wieder da, wo er hingehört. Und was ist mit Tialk? Weißt du, die rollen sie da rein? Weißt du, und dann reden sie so über ihn, anstatt mit ihm, ne, also, er war ja jetzt, er hatte die Augen jetzt nicht zu, ne, dass er irgendwie aus wäre, ne, also, dann ist klar, aber, naja, egal, Harlow sagt dann, mit der Hilfe der Droge, des Medikaments hätten sie die Metamorphose zusammen mit dem Symbionten aufhalten können, und, ja, man würde jetzt hoffen, dass, der Symbiont halt, die Möglichkeit hätte, den Schaden wieder zu revidieren. Hammond kommt dann auch dazu, und, Daniel sagt dann auch, da ist wohl auch dann Tialk, also er redet ja immer noch nicht, aber Daniel spricht ihn ja eigentlich an, ne? Das kann ja wohl jetzt eigentlich nicht so leicht sein, das Ding, was du am meisten hast, dass es dein Leben gerettet hat. Aber das tut da so ein Symbiont ja regelmäßig. Ja. Also, das ist ja jetzt nichts. Ja, und Daniel sagt dann auch, hey, sogar ich bin froh, dass er die Schlange, sagt er, immer hat. Und ja, wir Hammond erzählt dann, dass Mayborn wohl das Insekt untersuchen wollen würde und das wird wohl nach Area 51 gebracht. Und Daniel sagt dann auch, ich should have shot him. Wobei das ja an der Stelle ist doch fürchterlich egal, was Mayborn mit diesem Ding jetzt macht. Hauptsache, Tialk wird wieder gesund. Ja. Harlow unterbricht dann aber und sagt, ich habe aber schlechte Nachrichten, also das wird wohl unmöglich sein. Und Hammond dann, wie das denn? Und da wird wohl ein kleiner Unfall im Labor passieren, wenn Tialk voll geheilt ist und da wird das Insekt bei umkommen, da muss ich dann leider auch die volle Verantwortung für übernehmen.
Bedauerlicher Laborunfall, ja. Sehr gut.
Aber wobei auch sehr geil, weil Harlow geht ja eigentlich über das, was O'Neill sagt, hinweg. Der Kontext ist ja eigentlich ein anderer. Ne? Und O'Neill sagt, ich hätte ihn erschießen sollen. Und Harlow sagt, das ist aber leider nicht möglich. Na, aber er bezieht sich natürlich auf was Hammond gesagt hat.
Er hat sollte man
Mayborn jetzt nicht mehr erschießen
können? Harlow hat so Politiker-Moves drauf. Ne? Irgendwie wirst du kritisiert und dann schnell das Thema wechseln. Das ist halt jetzt Priorität. Ja.
Das musste ich aber auch zweimal lesen, weil ich mir dachte, so von wegen, warum sollte es jetzt so möglich sein, Mayborn zu erschießen? Was hat denn der Harlow gemacht? Ja, hallo grinst aus Karte an, sie grinst zurück und ja, und ihr scheint ein bisschen überrascht, nickt aber zustimmt und wobei, ach nee, doch, Tiag ist bewusstlos, ja, steht hier. Doch, ja. Ich dachte, er wäre doch irgendwie wach, aber ist ja egal. Jetzt kommt die letzte Szene. Du hast die Ehre, das verlassene Gebäude.
Dort sehen wir Ellie, sie spielt mit ihrer Wasserpistole, ja, wohl wieder Polizistin da und schleicht um eine Ecke. Und auf einmal, zack, ist sie überrascht, denn Daniel und der nun anscheinend wieder völlig gesunde Tiag stehen dort. Tiag lächelt sie herzlich an und Ellie, Tiag, sie nimmt aufgeregt ihre Sonnenbrille ab und läuft zu ihm und meint Hallo. Tiag grinst zurück, grüße Ellie und ja, sie erkundigt sich eben, ob er jetzt in Ordnung sei und Tiag nickt leicht, ja, dank dir geht es mir nun viel besser. Ja, sie sagt dann weiter, ach Mann, hier ist er. Ist auch kein Problem, alles gut, ne? Du siehst auch schon sehr gut aus und ich schätze, du kannst mir nicht wirklich sagen, was da wohl passiert ist letztens, ne? Alles so streng geheimes James-Bond-Zeug, richtig. Tiag bejaht das und als Zeichen meiner Dankbarkeit, sagt er, habe ich dir eine neue Waffe mitgebracht und ja, hält dann so eine riesige Super-Soccer-Wasserpistole hoch. Ellie freut sich schon sehr darauf, wie man sieht. Und ja, er führt auch aus hier, das ist viel besser, ne, bessere Reichweite und viel mehr Power. Geil, das ist auch voll cool, ne, hast du Zeit zu spielen? Und Daniel so, naja, eigentlich haben wir, aber dann ist es auch schon passiert, denn ein großer Wasserstrahl spritzt Tiag plötzlich da in Richtung, Ellie beschießt ihn so rum.
Ja, genau, beschießt so Tiag.
Ja, und dann Tiag schaut langsam dann auf den nassen Fleck da runter an seinem T-Shirt da irgendwie und ja, Daniel irgendwie nachdenklich, auch etwas Wasser aus seinem Auge wischt er, einen Spritzer bekam er da wohl ab und Ellie kichert, haut dann ab und Daniel so, wir hätten sie wohl nicht laden sollen, was, ne? Tiag holt eine Sonnenbrille dann auch heraus, ne, also den Ellie-Look will er jetzt auch haben, während Daniel noch mehr Wasser da aus seinem Gesicht wischt, er hat eine ganze Menge auch da abbekommen und Tiag wendet sich dann an Daniel nach dem Motto, auf diese Frage, ne, hätten wir, wieso haben wir da Wasser reingemacht, ja, wie hätten wir uns denn sonst hier verteidigen können? Dann richtet Tiag seine Wasserpistole auf Daniel und schießt ihn dann aus nächster Nähe in die Brust. Daniel schnappt dann gleich nach Luft, als er das kalte Wasser von seiner Brust da wegmachen will und Tiag rennt derweil nun auch Ellie den Flur hinterher. Ja, und Daniel so, naja, was sonst, also, oder wie sonst, ja, wischt sich dann nochmal über seine nassen Augen. Ja, und zieht dann sein Shirt irgendwie ab und ja, schüttelt es, um das Wasser da rauszupressen, rauszuschütteln. Und wir blenden aus.
Der Schock, den er da hatte mit dem Wasser, das ist wohl real gewesen, ja. Weil diese Wasserpistole hätte wohl laut Skript gar nicht gefüllt sein müssen. Das ist sollen.
Also, aber so, deshalb war er auch so überrascht, ne?
Ja, ja, da hat man sich einfach vermutlich einen Gag erlaubt und hat es dann auch mitgefüllt.
Aber,
wobei interessant wäre, wie wäre es geendet? Ja, ne? Also von wegen, wäre es dann wirklich damit geendet, dass Daniel da einfach gestanden hätte und Tiag und Ellie dann irgendwie durchs Gelände flitzen? Und
Daniel filmt so, alles.
Ja. Ja, okay.
Trivia, das wäre jetzt mein erster Punkt gewesen, aber hast du ja schon gesagt, genau das hattest du gesagt, hier Place of Nations, Plaza of Nations für die Expo, wurde dann auch später in Staffel 4 verwendet für die Episode 2001, glaube ich. Das war wohl ursprünglich als temporäres Bauwerk Bauwerk gedachte Gebäude, wurde 2006 dann aber für unsicher erklärt und dann auch irgendwie später mal abgerissen. Es ist so, dass in einer MacGyver-Folge wohl, ja, Richard Dean Anderson in Nightmares hieß die, da auf sich alleine mal gestellt war und auch dem Tode nahe war, ohne Heilmittel, von Feinden umgeben und verfolgt. Und da hatte er mysteriöserweise auch Hilfe von einem jungen Mädchen in einem verlassenen Gebäude. Also, Parallele hier. Okay, macht auch Sinn, wenn er hier jetzt für die Folge Executive Producer war. Vielleicht liegt es daran, ja. Ja, das hatten wir auch schon mit Colin Renison, dass sie da später nochmal auftaucht. Ach so, das hatte ich auch noch gefunden. Als SG-1 eben zu Beginn der Folge da das Gate durchquert, sagt Sam ja hier irgendwie, hier gibt es wohl auf dem Planeten ein kleines Taubenproblem. Und nachdem das da Tiag infiziert wurde, versteckt er sich ja in diesen Gebäuden da verfallenen Und da hört man auch immer mal so Tauben aus dem Off-Gurren. Das ist so ein
witziger... Ja, hier ist bei verlassen Gebäuden halt, genau, so.
Nebeneffekt, ja, Fehler. Man sieht jemanden in einem gelben Hemd, der sich in einem Fenster wohl da, der in Anführungszeichen deren Stadt spiegelt. Ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Und während der Erkundung eines, ja, des vermeintlich verlassenen Planeten sieht man auch kurz ein Auto durch ein Fenster vorbeifahren.
Ein Auto, das durchs Fenster fährt?
Das stand da so, ja. Wahrscheinlich durch ein Tor.
Nein, du siehst so durchs Fenster vermutlich ein auffahrendes, ja, Auto, aber ja, das klang halt, genau, cool.
Ja, Zitat der Woche, Thomas. Ich bin gespannt.
Fang du mal an. Ich, okay, konnte mich da nicht so, ja, wirklich entscheiden. Ich habe zwei. Je nachdem, ja, welches, okay, du davon nimmst, nehme ich das andere.
Ja, ich hatte auch irgendwie geschwankt, aber habe mich dann entschieden für den Dialog zwischen Ellie und Melbourne jetzt relativ am Ende. Fand ich einfach sehr gut. Ellie unterbricht ihn da, den Melbourne, als der da redet, ne, hier war niemand, ne, und selbst wenn, würde ich es dir auch nicht sagen. Und Melbourne lächelt sie so an, hä, wieso denn nicht? Und sie, naja, weil ich rieche, dass du eine Mistratte bist, das fand ich doch sehr bemerkenswert und auch schlagfertig, ja.
Okay, nee, dann habe ich zwei. Ich dachte, du würdest einen davon nehmen. Und zum einen war das der Dialog zwischen Melbourne und O'Neill, wo Melbourne sagt, hey, einen Offizier zu schlagen, bringt einen vor das Kriegsgesicht, Gericht, und O'Neill da ganz trocken, aber ich hatte eigentlich vor, sie zu erschießen.
Ja.
Aber auch geil, am Ende, das ist eigentlich fast noch besser, wo O'Neill dann, nachdem er die Idee mit dem Defibrillator hatte, weißt du, so von wegen so theoretisch, eigentlich hätte er noch so die Hände. Ne? Und dann, well, I guess my work is done.
Ja.
Das war einfach gut.
Zum Fazit, ich glaube, du hast das letzte Mal begonnen, ne? Wenn ich richtig liege.
Ich fange einfach an.
Erstaunlicherweise habe ich nicht so viele Kritikpunkte bei der Folge. Also ich hatte sie auch gar nicht mehr so im Kopf. Ich wusste halt, irgendwie fliegt da was rum. Ziemlich dicke Brummer. Und ja, was ich vielleicht sagen könnte, dass es nicht so viele Schauplätze gab, aber okay, mittlerweile hat sich das in Stargate eh eingebürgert, dass es jetzt nicht allzu viele verschiedene Szenerien immer gibt. Je nach Folge variiert es etwas, aber ja, das ist hier wohl noch jedenfalls ja, immer so eine Sache. Deshalb, ja, aber sonst hat sie mir schon erstaunlicherweise gut gefallen. So, man muss vielleicht auch sagen, ich war relativ genervt, als ich sie gesehen habe. Ne? Ich habe hier dieses I have some trouble wisse erweitertes Führungszeugnis, was ich gefühlt zum 10. Mal beantrage. Also ich habe immer noch keinen Eintrag drin. Ne? Langsam wird's Zeit, aber da stimmt immer irgendwas nicht. Muss jetzt behördlich sein und ach, das ist alles, ja. Naja, wie dem auch sei, war ich da schon genervt und hatte gehofft, dass die Folge auch gut wird. Ja, die Szenen mit Ellie und Tjalk, okay, manchmal war es vielleicht, ja, wie es so ist, ein bisschen nah an der Kitsch-Grenze, aber im Gesamtpaket hat mir das Zusammenspiel Spiel doch zwischen den beiden gut gefallen. Melbourne da, der einen auf Chef macht, war auch typisch mal wieder, ne? Fand ich auch witzig, dass er dann so einen verletzten Arm noch irgendwie hat am Schluss, wie er da, ich glaube, das war die Szene, wo er da zum Gebäude fährt und aus dem Wagen steigt, ne, hat er dann Gipsarm dann gehabt. Ja, deshalb würde ich mal sagen, ja, überraschenderweise von mir einen Daumen nach oben, weil ich hatte damit nicht gerechnet und hat mir auch, klar, Dialoge, ja, waren okay und im Verhältnis zur letzten Charé-Folge, wo ja doch einiges an merkwürdigen Sachen, Thomas hat es ausgeführt, war, fand ich, hat mich das hier nicht so dann gestört. Deshalb sage ich auch hier, okay, die Folge hat mir ein bisschen besser an der Stelle gefallen. Deshalb von mir eigentlich, ja, Daumen nach oben. Erstaunlich, aber ja, ist so.
Ja, ich hätte eigentlich auch eher gesagt, die Folge ist eher so überhaupt nichts sagend, weil es passiert nichts. Es bringt insgesamt den Story-Arc auch nicht weiter. Auch diese verlassenen Ruinen werden auch nicht weiter untersucht. Also das taucht nie wieder auf, obwohl da eine Hochzivilisation mal war. Mhm. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, während wir das besprochen haben, also ich habe kein einziges Mal Mumpitz gesagt.
Das ist,
also
es das kann ist wichtig.
So schlimm.
Liebe Hörerinnen so und Hörer, bitte macht eine Notiz. Das ist wichtig für die Historie wahrscheinlich später.
wobei, nein, die Hörer sind jetzt alle enttäuscht, weil sie immer noch nüchtern sind nach der Folge. Ich habe mir ja sagen lassen, das ist jetzt ein Trinkspiel. Also Mumpitz.
Ja, jetzt am Schluss. So.
Ja, es gab ein paar unlogische Sachen, ne? Ist es jetzt ein Gift? Ja. Ist es jetzt ein Virus? Warum kann gegen ein Virus Tiax Symbiont nichts tun? Beeinflusst das Vieh ihn, beeinflusst dieser Virus oder dieses Gift ihn nun oder tut es das nicht? Wenn es das nicht tut, wäre das mit dem, ich muss essen, eigentlich doof und schwachsinnig. Ja, so ein paar Dialogteile sind völlig überflüssig gewesen. Es war wirklich auch wieder, was Schauplätze angeht. Ne? Du hast das Target Center, du hast einmal kurz diesen anderen Planeten, du hast dieses verlassene Gebäude. Jetzt auch nicht so, aber ja, also ich glaube, da gab es schon schlechtere Folgen. Also ich hätte immer gesagt, so ein Daumen zur Seite mit einer Tendenz, den leicht nach oben zu bewegen.
Sehr gut. Und an dieser Stelle, weil ich ja vorhin noch in der Trivia rumgeschrieben hatte, sehe ich gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, denn nach meinem Fazit kommen jetzt noch Trivia-Punkte, aber ich will die euch auch nicht vorenthalten. Deshalb würde ich die jetzt nochmal kurz einstreuen. Ja, was ich interessant fand, ich glaube, das haben wir jetzt erst erfahren, wie eben dieses Jafar-Emblem, ne, auf Tiags Haut gekommen ist. Ne? Das war vorher irgendwie nie die Rede, komischerweise, von, ja, dass diese Larven auch vorübergehend außerhalb vom Jafar überleben irgendwie. Wobei, kam das nicht schon mal irgendwie
vor? Ja, vor allen Dingen, ne, also bitte, das muss halt immer so gehen. Ja. Ne? Du hast ja immer irgendwie, was ich weiß, auch einen Fisch, den du angelst und rausholst, der stirbt ja auch nicht instantly.
Ja.
Also.
Und das war ja auch in einer der ersten Folgen, wo die ja auch kurz transportieren irgendwie. Also es geht schon für eine gewisse Zeit, ja. Genau, mit dem Töten, das hatten wir vorhin schon spekuliert über Tiag. Genau, dann war auch in der Trivia mit diesen komischen Planetenbezeichnungen, dass es hier irgendwie außergewöhnlich ist, dass es mal nicht mit P beginnt. Das hast du ja auch schon gesagt. Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber das sticht hier wirklich heraus. Ja. Und es ist wohl so, dass die Szenen, wo Tiag in diesem Kokon war, für Christopher Judge ja auch sehr unbequem wohl waren, denn der sei nicht einfach anzubringen und auch abzumachen. Ja, konnte man nicht so einfach. Und er musste da wohl still in derselben Position liegen und das halt 6 Stunden lang. Also ist jetzt...
Ja, mal ganz ernst, da hätten sich im Karnevalswirt, hätten sich hier so Sprühdose mit Instant Spinnenweben geholt, den immer voll gemacht, das kannst du immer wieder nachlegen, fertig.
Und er lag da wohl von morgen bis zur Mittagspause in diesem Kokon, ja. Er war wohl auch froh im Nachhinein, dass die Darsteller, also die anderen, zu der Zeit nicht noch viel mehr Unsinn an dem Set gemacht haben als sonst. Das hat er wohl immer gesagt. Mögliche Einflüsse zu dem, was wir schon gehört haben, noch E.T., The Fly, Kafkas Metamorphosis, die Star Trek, wie heißen die Original? Wie heißt die Serie? Die normale, alte.
Die TAS, Original Series,
TOS. Ich kam gerade nicht drauf. City on the Edge.
Es gibt auch TAS. Forever. Ja, TAS, aber das ist die Animated Series. Genau.
Und Operation Annihilate, ich kann das Wort nicht aussprechen, wahrscheinlich. The Fugitive, You Are Kimball, der Dialog stammt wohl daraus und ja, es ist noch so, dass wir ein kleines, ja, Zitat
Es gibt übrigens noch eine Referenz, also wenn man schon bei Metamorphosen ist, da muss man auch ganz tief in die Vergangenheit reisen, Ovids Metamorphosen ist natürlich, geht genau in dieselbe Richtung.
Was noch zu bemerken war, Robert C. Cooper hat sich da kurz geäußert mal am Rande der Folge oder in der Zeit jedenfalls, weil könnte auch unter anderen Folgen stehen, deshalb weiß ich nicht, ob es genau zu dieser Folge jetzt war, aber dazu habe ich es gefunden. Er sagte nämlich, es gibt ein Stigma, welches eben Science-Fiction und auch ja Kabelsendungen oder Serien ist damit wohl gemeint, anheftet. Es gibt eine bestimmte Art von Fans, die Science-Fiction mögen, die wir sicherlich ansprechen, ne? Aber ich stelle fest, dass in meinem persönlichen Bekanntenkreis auch Leute, die nicht unbedingt diese Art von Shows sehen, überraschend sind dann, wenn sie sie mal schauen, wie gut sie denn sind. Also da sind wohl auch einige Nicht-Sci-Fi-Fans ja, in dieser Zeitspanne wohl überzeugt worden, da mal reinzuschauen. Als Ausblick, die nächste Folge wird sein, ich glaube, die Tok'ra Teil 1 müsste die heißen.
Anzunehmen.
Genau, und da muss ich jetzt nicht viel noch zu erzählen. Da weiß man natürlich, worum es dann da gehen wird. Somit haben wir es wieder geschafft, Thomas.
Ja, dann sind wir durch für diese Woche. Wir haben natürlich das Wichtigste vergessen, liebe Leute, empfehlt uns weiter, 5-Sterne-Bewertungen, also auch wenn ihr kein Feedback geben mögt, also die 5-Sterne-Bewertung, das reicht auch völlig. Ihr müsst euch nicht die Mühe machen, da irgendeinen Text runterzuschreiben.
Psst, trotzdem, die VIPs machen das von euch. Und ach so, liebe Abonnenten, ihr seid ja hier zahlreich am Abonnieren, hört doch bitte die Folgen, wobei es keinen Sinn macht, dass ich es jetzt sage, aber es ist, ja, irgendwie muss man es machen. Oder wenn ihr jemanden kennt, der diesen Podcast abonniert hat, dann sagt, hört doch mal rein, das wäre vielleicht ganz lieb von euch. Ja,
ja, so ist das wohl.
Dann habt noch eine schöne Zeit und bis bald.
Jo, bis bald dann.